Dann, feuerfrei.
Matthias.
Ja.
Guy Patterson, ambitionierter Schlagzeuger, führt als Aushilfe im Elektrogeschäft seines Vaters Mitte der 1960er Jahre ein tristes Leben. Dies ändert sich, als die ihm bekannten Mitglieder einer örtlichen Band eine Aushilfe für ihren verletzten Schlagzeuger suchen. Die Band will an diesem Abend an einem Talentwettbewerb der Schule teilnehmen. Guy sagt zu und beeinflusst die Band maßgeblich. Als es zum Auftritt der Band kommt, spielt Guy einen ursprünglich als Ballade geschriebenen Song in einem bedeutend schnelleren Rhythmus an und macht damit aus dem Song ein Rock'n'Roll-Stück. Das Publikum ist begeistert, die Band gewinnt den ersten Preis, bekommt Engagements und nimmt den Song auf Platte auf. Bei einem ihrer vollbesuchten Auftritte wird ein Manager auf sie aufmerksam, der sie unter Vertrag nimmt. Als das Lied gar im Radio gespielt wird, kommen die Jungs bei einem großen Plattenlabel unter, gehen auf Tournee und treten schließlich sogar in der erfolgreichsten Fernsehshow des Landes auf. Klingt zu schön, um wahr zu sein?
Ist auch nicht wahr.
Nee, denn das ist der Plot eines Films aus dem Jahre 1996. Es handelt sich um das Regiedebüt von Tom Hanks und es geht wie auch heute in unserem Talk um eine One-Hit-Wonder-Band. Unsere Folge, Matthias, soll natürlich exakt so heißen wie der Film, der nach dem Song benannt wurde, den die fiktive Band in diesem Film spielt und der sie bekannt macht. Herzlich willkommen alle miteinander zu Folge 56, Quatsch, 65 von TYFTM, die da heißt That Thing You Do.
Thank you for the music. Der Podcast für alte, neue und gebrauchte Musik. Mit Daniel und Matthias.
Clowns to the left of me, Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you, Matthias. Mit diesem Zitat aus einem weiteren One-Hit-Wonder-Song möchte ich endgültig Folge 65 eröffnen. Matthias, sag uns, wie es dir geht. Und um was es hier geht, 'cause that's the thing you do, right?
Right. Mir geht's gut, mir geht's sogar sehr gut. Ich bin die letzten beiden Wochen häufig auf unsere letzte Folge angesprochen worden. Nicht nur, weil wir mal wieder hervorragende Musik mitgebracht hatten, sondern weil ganz viele Leute gefragt haben, Alter, wie war das nochmal mit diesem Oasis-Film? Wie nur einen Tag im Kino? Wann kommt das Ding auf DVD? Hast du den mittlerweile gesehen?
Nein.
Nein. Hat der Nick sich mittlerweile mal auf deinen Guerilla-Call gemeldet?
Nein.
Das ist echt bitter. Normalerweise müssten wir eigentlich gerade nochmal einen Versuch starten und Nick einfach fragen.
Ja, ich fürchte, er würde wieder nicht rangehen. Ich weiß nicht. Also es hat auch niemand mir einen Link zukommen lassen. Es scheint wirklich ziemlich schwierig zu sein,
den Film aktuell zu sehen. Pass auf, wir probieren das einfach mal. Ring, 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 ring. Hallo, Nick. Nick, bist du da?
Hallo, hallo.
Hi, Nick. Herzlich willkommen bei Thank You for the Music Folge 65.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ist das denn die Möglichkeit? Super geil.
Und weißt du was, der Nick hat heute den ganzen Abend Zeit, der bleibt bei uns.
Nein.
Doch.
Ah, super.
Na, selbstverständlich, für euch doch eigentlich immer.
Eigentlich immer, außer
Daniel, vor zwei grüß Wochen. Dich erstmal, ne? Wir haben uns jetzt gar nicht so richtig offiziell hier begrüßt und so.
Servus, Nick. Ach, es ist total schön, dass wir mal wieder einen Gast haben und das so überraschend. Ich wusste es wirklich nicht. Ich weiß immer nicht bei solchen Sachen, ob es die Leute dann einem wirklich abkaufen, dass man sich nicht sieht, ne?
Pass auf, ich mache einfach mal
dass man das überhaupt nicht wusste.
Wenn ich mache jetzt mal den Gruppencall auf.
Ja, okay, warte, ich bin schon da. Ja, genau. Ah, guck, da ist er. Wahnsinn.
Alle mal das WhatsApp auf Mute.
Ja.
Jawohl.
Okay. Das ist richtig mega geil. Daniel, du wolltest den Nick letzte Woche was fragen.
Ja, wir wollten ihm ein paar Fragen zu dem Oasis-Film stellen.
Schieß los.
Den wir jetzt ja noch immer nicht gesehen haben. Du hattest uns ja schon in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe, hattest du uns ja schon ein bisschen was davon erzählt, aber wie schräg ist das eigentlich, dass ich keine Chance habe, diesen Film zu sehen? Normalerweise, wenn man was im Internet sehen möchte, dann findet man das doch. Und ich habe ja auch dazu aufgerufen in der letzten Sendung, dass mir doch bitte jemand mal so ein So einen Link.
Pirates-Link schicken
ja,
soll.
Ja, genau. Wäre mir völlig egal. Ich will das einfach nur sehen. Ich habe so richtig Bock drauf. Es ist jetzt da vor allem, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, seit gestern ist der dritte Song jetzt auch veröffentlicht worden. Some Might Say, ne? Ist jetzt auch die dritte Auskopplung sozusagen. Und ja, ich vielleicht kannst du ja einfach nochmal unseren HörerInnen erzählen, was sich da so abspielt in dem Film, was das Besondere daran ist. Und ist das nur was für Oasis-Freaks? Oder sollte sich jeder das Ding reinziehen, der irgendwie auf Musik steht?
Also, es ist nicht, was jetzt zum Beispiel mit der Veröffentlichung dieser Konzert-Snippets von den einzelnen Songs so suggeriert wird. Es ist kein Konzertfilm im klassischen Sinn. Also ich bin auch mit einer völlig falschen Erwartungshaltung rein, war aber überhaupt gar nicht enttäuscht. Also auf deine Frage, sollte sich den jeder anschauen, würde ich sagen, es sollte sich zumindest jeder diesen Film anschauen, der dieses Feeling des Rock-Business oder der Wichtigkeit von Rockmusik in den mittleren und späten 90ern, wenn der das nochmal erfühlen will. Also der komplette Film dreht sich eigentlich um dieses Wochenende in Knebworth Park, wo die zwei Konzerte spielen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und sich insgesamt, glaube ich, 2% der britischen Gesamtbevölkerung um Tickets beworben haben. Mhm. Das muss man sich mal ausrechnen. In der Zeit, und so geht der Film auch los, in der Zeit, als du nicht online gegangen bist und dir zwei Tickets geschossen hast für so einen Gig, sondern Hotline irgendwie dreiviertel Stunde in der Warteschleife, um dann einen Blechidioten am anderen Ende zu haben, der dir erklärt, dass es ausverkauft ist. Und so gehen eigentlich diese Geschichten und sie erzählen dann über diesen Film aus Fanperspektive, wie viel das denen bedeutet hat. Also da gibt's das Mädchen, das da mit ihrem Bruder auf dem Konzert war und das so eine Bonding-Experience war für die beiden und der dann später tragisch sehr jung an Krebs verstorben ist und sie dann quasi dieser Gig und dieses Erlebnis nochmal eine zusätzliche Komponente bekommen hat. Oder es gibt das portugiesische Mädchen, das auf gut Glück einfach mit einer Freundin nach London geflogen ist und in jedem Plattenladen nach Tickets gefragt hat. Immer noch in einer Zeit, wo es keine Handys gab, ja, also oder kaum. Und das ist eigentlich das, was es so spannend macht. Also wie viel die Leute auf sich genommen haben, um dieses Konzert zu sehen, eines dieser beiden Konzerte. Und es frustriert dich dann als Musiker sehr, wenn du dann selbst einen Gig hast und deine besten Freunde dann, also ich meine, meine Freunde kommen wirklich oft zu unseren Konzerten, aber es gibt immer den einen, der so, ja, nee, die Oma hat Geburtstag, da irgendwie, und du denkst dir, hey, Appreciation, Junge.
Ich finde, das ist halt auch so ein bisschen die Situation jetzt so in 25 Jahre später geholt, weil viele Leute würden gerade auch die extra Meile gehen, um den Film zu sehen.
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich marketingtechnisch unglaublich clever von denen gewesen, dass den, ich glaube in Deutschland haben die den in irgendwie 12 Kinos gezeigt für einen Abend, eine Vorstellung. Ich hatte auch keine Tickets. Wir haben vorher sogar schon drüber gewhatsappt, kann ich mich erinnern. Und ich hatte, glaube ich, sogar noch gesagt, ja, ich bin zwar ein Die-Hard-Fan, aber ich warte jetzt, bis ich das als Streaming bei irgendeinem Streaming-Dienst gucken kann. Ich renne da jetzt nicht zwangsläufig ins Kino. Und dann hat mich aber ein Freund angerufen und sagt, boah, ich habe zwei Tickets und mein Kollege ist abgesprungen,
Oma willst du nicht Geburtstag. Spontan? Ja, genau.
Ja, so in der Art. Und dann bin ich halt irgendwie spontan an einem Donnerstagabend noch, ich wohne ja hier ein Stück außerhalb von München, bin ich noch in die Stadt reingefahren und habe mir den am Hauptbahnhof reingezogen.
Oh, geil. Und jetzt hast du voll das Masterwissen, ja, also du bist da in einer ganz exklusiven Gesellschaft unterwegs, glaube ich.
Also ich kenne euch beide mittlerweile gut genug, um zu sagen, ihr müsst den gucken.
Okay, ja, ich habe auch richtig Bock drauf. Also richtig Bock drauf.
Dann geben wir diese Empfehlung auch definitiv mal weiter.
Nix, kurz, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit miteinander, aber eine Frage möchte ich dir noch stellen. Sag mal, erinnere mich noch mal kurz, was bist du für ein Jahrgang?
84.
Ja, wie ich, okay. Kannst du dich an dieses Konzert erinnern? Also, dass das irgendwie damals, da müsstest du dann wie ich auch 12 Jahre alt gewesen sein.
Ja, 11, 12, ist, ja, ich bin später 84er, ja.
Das ist dann so in den Viva News und so weiter, dass man zumindest diese Meldung mitbekommen hat, es wurde jetzt just dieser Konzertrekord gebrochen. Da haben Matthias und ich beim letzten Mal drüber gesprochen.
Bei mir war es ein bisschen anders, weil wir haben hier, glaube ich, schon mal gesprochen, dass ich halber Waliser bin und dass mein Dad, der zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat, der hatte den Melody Maker abonniert.
Okay.
Und den es nicht mehr gibt, aber neben dem New Musical Express eigentlich, glaube ich, jahrzehntelang die größte Musikzeitschrift. Und der hatte den abonniert und da waren eigentlich für mich nur interessant diese Fotos drin. Also so bin ich auch auf Oasis generell aufmerksam geworden, dass der so weird am Mikrofon stand und mich das so fasziniert hat, weil in der Zeit entweder gab es diese flanellhemdigen Grunger, wo du immer nichts gesehen hast außer Haaren, also so konnte ich mich erinnern, ja, ich habe die Musik gefeiert, aber es war einfach eine andere Optik und der sah halt aus wie einer von den Beatles und das war halt, damit konnte dann mein Dad was anfangen und ich und da habe ich über dieses Konzert dann gelesen, dass das es muss ja, also in Großbritannien war das ein historischer Moment fast, dieses Konzert.
Also ich kann mich noch daran erinnern, MTV News, damals, wenn ich mich nicht täusche, war MTV ja noch größtenteils englischsprachig in Deutschland.
Auf jeden Fall, ja.
Als Steve Blame das in den News hatte und die halt so wie so eine Art Helikopterüberflug über diesen, wie habe ich das letzte Mal gesagt, der Acker hinterm Flughafen Stansted.
Ja. So. Ja, so ist es auch. Warst du mal dort?
Nee, der Daniel hatte ja in der letzten Folge den Song, den er mitgebracht hatte, als die geografischen Koordinaten verpackt. Und ich habe die einfach bei Google Maps eingegeben, sage ich so, Dude, Alter, ja, es wird ein englischer Song sein, aber irgendwas auf einem Acker hinten dran. Und ich habe halt auch null geschaltet, dass es halt Knapworth sein könnte. So. Weil da ist halt auch heute noch null Infrastruktur, ne? Da ist gar nichts.
Auch was, worüber die in dem Film sprechen, also dass da irgendwie 74 Busse allein von der Liverpool Station in London weggefahren sind, um dort die Fans hinzukarren. Also es ist halt infrastrukturell, ist diese Location überhaupt nicht für solche Konzerte ausgelegt und sie haben auch seit Led Zeppelin irgendwie 76 da gespielt haben oder 78 auch nicht gedacht, dass man da mal was dran ändern könnte. Also wer mal in Glastonbury war, da ist es ja doch so, dass die sich Jahr für Jahr mehr Gedanken machen. Ein bisschen wie ein Wacken. So, also die lassen
genau,
sich,
das ist ja auch auf dem Acker, ja.
Ja, genau. Und die Gemeinde darum und die Verwaltungsbehörden haben das als wichtigen Wirtschaftsfaktor erkannt und arbeiten mit diesem Thema und versuchen irgendwie da. Und in Knapworth, das ist halt ein altes Haus von einer alteingesessenen adligen Familie und halt alle 3-4 Jahre ist ein Act mal groß genug, um da mal irgendwie einen Abend durchzuziehen oder zwei.
Also ich erinnere mich an die Robbie Williams DVD. Der hat ja vier Abende in Knapworth gemacht und hat sich das auch so krass selbstdarstellerisch von einem Helikopter an den Füßen, also quasi hängend abseilen lassen, jeden Abend.
Ja. Einfach, weil er es kann. In dem
einfach,
Fall.
Weil er es, also, ja.
Also, ich habe jetzt gelesen, dass Liam jetzt solo Knapworth Park spielt.
Das habe ich auch gelesen diese Woche, ja.
Und
ja,
zwar mit Kasabian als Vorband, was weird ist, weil die ja einen neuen Sänger brauchen und jetzt wohl auch einen haben. Und noch ein paar mehr oder weniger hochkarätige Bands. Ich glaube, Manic Street Preachers sind irgendwie dabei. Und,
war das gerade also ein Seitenhieb in Richtung Kasabian? So, und noch ein paar mehr oder weniger hochkarätige Bands?
Nee, also weird halt, weil die halt keinen Sänger haben. Also
die haben halt jetzt, genau, von der Band The Music den Sänger engagiert. Ich habe mir tatsächlich neugierigerweise auf YouTube ein paar so Snippets von den ersten Konzerten angeschaut und finde auch, dass er es sehr gut macht. Also vielleicht gibt es ein zweites Leben für die Truppe.
Kasabian haben ja eine Zeit lang von sich selbst behauptet, die beste Band der Welt zu sein. Und das fand ich immer ein bisschen hochgegriffen.
Das sagen die Ärzte aber auch.
Das fand ich sogar bei Oasis immer hochgegriffen und musste mich bei meinen weniger britpoppigen Freunden immer dafür rechtfertigen. So, ja, was sind das für arrogante Penner? Ja,
letzte Frage zum Spiel. Letzte Frage zu Oasis, bevor wir dann hier mal in Medias Res gehen, wie ich so gern zu sagen pflege. Glaubst du, dass es ein Phänomen dieser Art überhaupt noch mal geben kann? So,
nein.
Du hast ja schon darauf angespielt, wie sich die Art und Weise, wie wir Konzerte wahrnehmen, Musik konsumieren und so weiter verändert hat. Ist das das letzte große Ding gewesen dieser Art?
Ja. Also ich gebe Noel Gallagher selten komplett recht in seinen Einschätzungen seiner eigenen Band, aber da sagt er wirklich, sie waren die Letzten in einer Zeit, wo das noch ging. Und du musst auch wirklich sagen, die Megastars von heute, also die jetzt wirklich jetzt gerade super angesagt sind, nimm Machine Gun Kelly oder Billie Eilish oder Drake, das sind riesige Megastars, will ich denen gar nichts wegnehmen, aber die haben nicht im Ansatz den kulturellen Impact, den Oasis in Großbritannien in den 90ern hatten oder die Beatles in den 60ern oder die ganze New Wave Geschichte in den 80s, Depeche Mode, solche Bands, Nirvana, das hat eigentlich mit Oasis aufgehört und die nächste Band, die dann im Gitarrendings da einen ähnlichen Impact hatte, das waren die Strokes und das hatte schon nicht mehr die Dimension. Nein. Also ja. Da lege ich mich fest, wird es nicht mehr geben.
Apropos Beatles, habt ihr das mitbekommen die Woche, diesen Beatles Rolling Stones Clash, der letzte Woche neu aufgeflammt ist? Super. Hast du es mitbekommen, Daniel?
Ja.
Nee, ich bin lost.
Paul McCartney wurde irgendwas gefragt zu den Stones und er sagte wohl, ja, es ist eine gute Blues-Cover-Band.
Ja. Manche Rivalitäten sterben einfach nicht, ne?
Oh. Der Mick Jagger hat auch übel zurückgefahren, ne?
Das habe ich nur in Schlagzeilen gesehen. Ich habe nicht gesehen, was er gesagt hat.
Er hat irgendwie gemeint, ja gut, sie sind halt eine gute Blues-Cover-Band, aber sie machen es halt 50 Jahre und seine Truppe hat gerade 10 Jahre geschafft. Seitdem lebt er von seinem Erbe. Aber auch fies.
Stimmt, ja. Weil Paul McCartney darf man dann getrost zu den One-Hit-Wondern zählen. Aber ich will nicht vorweggreifen. Daniel, du hast mich gefragt, was wir in dieser Show eigentlich tun. Ich will es jedem, der heute zum ersten Mal zuhört, nach 65 Folgen auch nochmal erklären.
Kulturellen Impact haben, möchte ich anknüpfend an Nick sagen.
Ja, ja. Und die nicht die Valenz, also was wollten wir nochmal fördern?
Doch, die Valenz.
Die Valenz, ja genau. Ja. Nein, neben kulturellem Impact und Valenz sind die Ziele dieses Podcasts, dass wir uns alle zwei Wochen treffen, mal mit Gästen und mal ohne, heute zum 65. Mal und gemeinsam Musik hören. Thank You for the Music ist jede Folge aufgeteilt in drei Songs, in drei Kategorien. Ein Song der Kategorie Neu, ein alter und ein gebrauchter Song. Der Witz ist, die Songs sind vorher dem anderen Hörer nicht bekannt. So heute Daniel und Nick auch nicht. Beide kennen aber kryptische Teaser, die ich heute verfasst habe. Ich habe die Musik mitgebracht.
Ist Nick eigentlich hiermit der erste Mensch, der zum dritten Mal zu Gast ist bei uns? Ja, ne?
Bei der Hitparade sagt man früher zum dritten Mal dabei, bitte nicht wieder wählen.
Ah, das möchte ich hier, genau. Aber möchte
bitte,
ich...
Bitte rufen Sie nicht mehr an.
Lass mal überlegen, doch, müsste so sein, ne?
Ist so, ja.
Ich fühle mich sehr geehrt, wohl wie immer.
Aber ich habe auch schon, ich freue mich wirklich darüber, dass du da bist. So, also
ich mich ist, auch, ey.
Ja,
ey,
cool.
Ich hab gestern dem Nick spontan geschrieben, so, ey, hättest du Bock? Und er sagt so, ja klar.
Und dann ja, haben und wir ich das sag kurz mal. Vorher noch, oh, wenn wir ihn wieder anrufen würden, geht er wieder nicht dran, die alte Sau.
Nick und ich haben uns vorher schon connected und dann hat Nick gesagt, es wäre so mega witzig, wenn Daniel jetzt erstmal irgendwie lästern würde oder so.
Ja.
So
ja.
Der Zufall willst, ne?
Der Sack ist nicht ans Telefon gegangen letztes Mal.
Ja. Ja, aber das ist doch. Hast du deine Mailbox dann wenigstens abgehört? Oder
ja,
hast du
tatsächlich. Okay. Ich hab eine zweijährige Tochter und war an dem Tag eiskalt um halb acht im Bett. Ich habe es einfach alles erst 24 Stunden oder 12 Stunden später überhaupt realisiert, dass mein Typ erwünscht war. Ja, genau.
Das ist aber auch heutzutage so, also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man jemanden anruft, dass diese Person unmittelbar dran geht, ist verschwindend gering mittlerweile. Ne? Also
100%.
Ja, gut, Leute, ich muss euch jetzt mal wieder ein bisschen abholen, damit es jetzt hier weitergeht. Es wird gleich nochmal, und meine Einleitung hat euch ja schon entsprechend eingestimmt, um das Thema One-Hit-Wonder gehen und ob Matthias heute eventuell auch ein One-Hit-Wonder dabei haben wird, das wissen wir nicht, denn in einer Kategorie wird sich das eventuell sogar noch erst zeigen in den nächsten Jahren, wer weiß, ne? Das wäre die Kategorie neu. Was hast du denn da mitgebracht als Teaser?
Einen gelben Pfarrer aus Beton.
Ja. Okay, ja, wir werden sehen, ob das ein Wanted Wonder sein könnte. Wanted Wonder könnten wir auf jeden Fall finden in der Kategorie alt. Da bin ich mal gespannt, was das sein wird. Erinnere uns doch gerade nochmal an deinen Teaser.
Da sind es die Zuckungen vom Teufelskleber.
Alter, das ist auf jeden Fall abgefahren.
So kryptisch, Mann.
Nee, die gehen alle mit Der Alte geht sogar mit Translation zu lösen.
Ehrlich?
Ja. Ach,
krass, okay, dann bin ich da gescheitert. Aber gut, wir haben noch einen letzten Teaser. Auch hier in der Kategorie gebraucht, könnte es sich ja um ein One-Hit-Wonder handeln, denn manchmal werden One-Hit-Wonder ja auch gerne gecovert, ne? Und die Kategorie gebraucht ist ja immer wieder für ein Cover gut. Sag uns doch mal, werter Zoologe, möchte ich sagen, bei diesem Teaser.
Ah, den hat er gelöst.
Was du hier für uns vorbereitet hast.
Ja, in der Kategorie gebraucht fährt heute der Opel Lampyridae vor.
Ob das die A-Deklination ist? Wahrscheinlich schon, ne?
Das ist der Plural.
Ja, ja.
Die Lampyridae.
Ich sehe, ja, okay. Super, ich freue mich drauf. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Thema One-Hit-Wonder. Kennt ihr eigentlich That Thing You Do, den Film? Habt ihr den gesehen?
Selbstverständlich.
Ich nicht. Ja.
Kratzi, echt nicht?
Nein.
Nee.
Nein.
Tu es. Okay. Der ist ja? So, ja, er ist super seicht und super teeny, aber Tom Hanks ist super als Manager und ich will gar nicht wissen, wie viele Gehirne von jungen Musikern durch diesen Film verdreht wurden und die irgendwie gedacht haben, ach, so läuft's im Business.
Ja.
Bis zum ersten Gig in dem Jugendzentrum, dann waren sie wieder auf dem Boden der Tatsachen.
Es ist wirklich gute Unterhaltung, man kann sich den mal anschauen. Abgefahren übrigens, das weiß Nick jetzt vielleicht nicht, der Song That Thing You Do, der dann auch veröffentlicht wurde und so, ne? Der wurde geschrieben von Adam Schlesinger. Kennt ihr den?
Über den haben wir
ganz genau, super, ach, super, ja. Ja, leider 2020 an den Folgen von Covid gestorben. Ne? Haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen, als wir hier über Stacys Mom gesprochen haben, Matthias.
Stimmt.
Vor vielen, vielen Folgen. Ne? Ja. Und ich habe heute rein zufällig gesehen, dass der diesen Song komponiert hat und dafür auch diverse Preise gewonnen hat. Aber krass, dass du wusstest, dass das der Typ von Fountains of Wayne ist, Nick. Gut, dass wir dich eingeladen haben.
Adam Schlesinger ist einer meiner absoluten Favorite Songwriter. Ihr habt einfach, das ist manchmal so creepy, wie nah wir musikalisch zusammenliegen und wie ihr Sachen rauskramt, wo ich mir dann denke, ich dachte, ich bin der Einzige, der sich überhaupt dafür interessiert, wer denn That Thing You Do geschrieben hat. Aber, also, Fountains of Wayne, das Album Welcome Interstate Managers, wo Stacys Mom drauf ist, unbedingt alle anhören. War Grammy nominiert.
Stimmt. Also Stacys Mom war
hat sogar gewonnen, oder?
Ich meine auch,
weiß
ja.
Ich gar nicht.
Ist
One-Hit Wonder.
Ist übrigens auch tatsächlich Stacys Mom auf meiner Liste der One-Hit Wonder mit drauf.
Super, der beste Blink-182-Song, der nie von Blink-182 war.
Genau. Ja, und als wir ihn hier besprochen haben, war es ja der beste Bowling for Soup Song, der nie von Bowling for Soup war.
Richtig, auch gut. Ja,
und Bowling for Soup haben ihn ja daraufhin gecovert. Weil Leute auf ihren Konzerten reingerufen haben, Play Stacy's Mom. So.
Beste Geschichte,
dann,
oder?
Ja, ist super gut. Also Leute, erstmal müssen wir über so eine grundsätzliche Definition hier sprechen. Ich zitiere mal kurz aus der Wikipedia. One Hit Wonder ist in der Musikindustrie der Anglizismus für Interpreten, die lediglich einen Musiktitel in einer Hitparade platzieren konnten. Das wäre für mich jetzt auch schon das Ende der Definition. Aber hier kommt noch ein Zusatz. Und da müssen wir jetzt erstmal drüber sprechen, ob wir das überhaupt akzeptieren wollen bei unserem gleich folgenden Gespräch. In weitergefassten Definitionen werden damit auch Musiker bezeichnet, die zwar mehrere Titel in der Hitparade platzieren konnten, von denen aber nur einer wirklich erfolgreich war. Und da gehe ich schon nicht mehr so hundertprozentig d'accord mit.
Also, weißt du, es ist schwierig. Lou Bega, Mambo Number 5, ist, glaube ich, der Prototyp Late 90s One-Hit Wonder.
Ja.
Und sogar der hatte noch einen Song danach, irgendwie 8 Wochen später, ausgekoppelt, der genauso klang wie Mambo Number 5.
Ich könnte ihn sogar anstimmen, ja.
Aber der, Ich gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, ob ich dafür feiere oder ob ich es schlimm finde. Aber ich bin beeindruckt.
Der ging I got a girl right here, I've got a girl right there, kiss I've got a girlfriend everywhere.
Klang halt genau so ist es.
Jetzt
genau so ist es. So ist es. Also und der würde ja dann quasi jetzt schon in letztere Kategorie reinfallen.
Ja. Also, One Hit Wonder ist halt auch immer meiner Meinung nach extrem subjektiv, ja. Also ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, was sind so die One Hit Wonder? Und da dachte ich mir so, das kann nicht sein. Das war doch nicht der eine Hit von der Band, weil in meinem Kosmos waren die halt viel größer. Zum Beispiel The Ataris, Boys of Summer. Ja. Steht bei den One Hit Wonder mit dabei. Das Stimmt. ist für mich eine Band, die eine Masse von Hits hatte und halt einfach unter diesem Damoklesschwert, dass das Cover der erfolgreichste Song ist, jetzt dann so abgestempelt wird, ne?
Aus Mainstream-Sicht wahrscheinlich einfach.
Genau.
Also weil alles andere, klar, haben die Songs, die du und ich kennen und feiern und die in unserer Disco-Zeit ein Hit gewesen wären, wenn der DJ den auflegt.
Du hast gerade ein ganz schlechtes Wort gesagt, Dick. Apropos One Hit Wonder, Daniel.
Ja,
super, mega Song.
Und das ist aber auch so ein Streitfall meiner Meinung nach, weil Miserable halt auch ein Hit war meiner Meinung nach.
Ja, also man muss das für Nick kurz erklären. Es gibt immer, wenn einer so auf Partys irgendwie so das AUX-Kabel ans Handy steckt, ne, und sagt einer, spiel doch mal den Hit, dann wird der Song genauso weit, wie ich ihn eben gezeigt habe, angespielt. Danach kommt der nächste Song, weil das reicht. Ja. Der Song hat einfach dieses Riff, das ist mega geil und weiter.
Das wussten die auch, deswegen geht das Riff für 4 Minuten durch.
Ja, genau. Hat aber auch einen fantastischen Text, der Song, finde ich.
Ja, total.
Das ist eine gute Story. Instant Classic einfach.
Ja, für diejenigen, die, Matthias hat den Song ja mal mitgebracht und da haben wir aber auch nur den Auszug gehört, weil alles andere sollten sich die Leute halt selbst erschließen. Für diejenigen, die mal die komplette Story hinter diesem Song hören wollen, die können sich den Crystal Makes Podcast anhören, in der die beiden Brüder, sind ja Brüder bei Lit, ne, Gitarrist und Sänger, dann über die Genese des Songs sprechen. Aber ich habe mal so ein paar rausgeschrieben. Wir fangen jetzt erstmal, wir gehen mal ein bisschen weiter weg so von unserer eigentlichen, von unserer Lieblingsmusik, jetzt mal so Punkrock und erweitert, ne? Aber so ein paar Dinger, an denen es nicht zu rütteln, dass das einfach One Hit Wonder sind. Torn, Natalie Imbruglia, 1997, einen Hit gehabt, kam nichts mehr. Ja. Ende.
Da fällt mir tatsächlich auch kein zweiter Song ein.
Ich könnte dir einen sagen, aber das liegt nur daran, dass ich unsterblich in die Frau verliebt war. Aber das spricht nicht für ihr musikalisches Können. Ich glaube, dass sie als Schauspielerin erfolgreicher war.
Glaube ich auch,
Die hat in der, wie heißt denn die Serie, in der Kylie auch, was ist denn das?
Neighbors.
Ach, Nick, du weißt alles.
So. Ja, bei Kylie Minogue bin ich wieder interessiert.
Ich habe noch einen für euch. Muss ich immer an, ich glaube, in How I Met Your Mother gibt's die legendäre Zeile. Da sagt er irgendwie, and then they played that Chumbawamba Song. Und dann sagt die andere Person, which Chumbawamba Song? Also der eine, ne, so ist halt auch, also da kam doch auch nichts mehr.
Sehe ich auch so, ja.
Aber das zu Recht, also das war ja auch nichts.
Der war halt der war doch auf dem FIFA-Soundtrack einfach.
Ja,
der war
Mann,
bei dem FIFA-Spiel.
Ja.
War das nicht so
der und Song 2 von Blur.
Ja.
Wobei, Blur darfst du jetzt nicht in die Kategorie One Hit Wonder stecken.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also auch wenn Song 2 der herausragende Hit wahrscheinlich war.
Auch nur außerhalb Großbritanniens.
Ja.
Also Parklife und Girls and Boys und so ist Beetlebum ist wesentlich, glaube ich, populärer dort.
Coffee and TV, das Video war so Zucker. Ach ja.
Bestes Video.
Wir müssen
auch irgendwann mal wieder über Musikvideos sprechen. Haben wir schon mal gemacht, so in sogar einer einstelligen Folge, glaube ich.
Wir könnten mal.
Nick, ganz spontan, dein Lieblingsmusikvideo, hast du eins?
Es kommt jetzt drauf an. Mein Lieblingsmusikvideo, mit dem ich am meisten verbinde, ist Bleed American von Jimmy Eat World, weil mich das reingezogen hat, weil es so ein Live-Performance-Ding war.
Ja.
Also nicht The Middle, wo sie diese Hausparty haben, sondern das war tatsächlich, glaube ich, einfach zusammengeschnitten aus 2 Gigs im LA Forum oder sowas. Das war für mich geil. Learn to Fly, Foo Fighters, fand ich halt super Video. Lustig einfach.
Ja.
Also eigentlich alle Foo Fighters Videos aus diesem Zeitraum, Breakout und Generator und so, das sind alles irgendwie.
Breakout mit Jack Black, großartig.
Genau.
Mein Lieblingsvideo ist auch ein One-Hit Wonder, Daniel.
Ja, sag mal.
Bittersweet Symphony von The Verve.
Ja, ach, da bin ich auch drüber gestolpert bei meinen Recherchen. Und ist das jetzt nicht vielleicht eines dieser One-Hit-Wonder, weil die hatten ja schon auch andere Songs, aber halt das ist mit Abstand der größte, ne? Auch dadurch, dass der dann bei hier Eiskalte Engel, Cruel Intentions so eine prominente Rolle gespielt hat.
Ja. Also, generell auch viele One-Hit-Wonder-Songs auf Film-Soundtrack. Flagpole Sitter, Harvey Danger.
Oh, Gott, ist das ein geiler Song. Den es nicht, das ist der beste Song, den es nicht bei Spotify gibt.
Richtig, mittlerweile gibt es ihn.
Nein. Ich habe vor 2 Wochen noch nachgeschaut, da gab es ihn nicht.
So, pass auf. Schaue jetzt
nach, spiel ihn an und du wirst nur eine In the Style of Harvey Danger Version finden. Shit you not.
Nee, pass auf, ich habe nämlich eben gerade heute Morgen einen Screenshot gemacht von der
Playlist. Das kann nicht sein.
Die heißt Best Pop Punk One Hit Wonders. Warte.
Das kann nicht sein.
Doch.
Ich wollte den schon so oft mitbringen. Pop, und
Punk
One. Den gibt's tatsächlich bei Spotify. Ich dreh durch.
Siehst du?
Das muss aber eine ganz neue Sache sein, weil vor kurzem habe ich noch.
Muss ich ihn jetzt doch anspielen oder?
Tatsächlich. Nein, musst du nicht. Musst du nicht.
Da,
aber
hat wohl jemand bei Spotify eure Beschwerdebriefe erhalten.
Genau.
Jetzt möchte ich fast schon ein bisschen zurückrudern, weil der jetzt hier schon 60 Millionen Plays hat und das geht ja auch nicht so schnell. Aber ich bin mir so sicher, dass ich schon mehrfach danach geschaut habe und der nicht online war.
Kann halt ich beruhigen, mal. Daniel, ich kann aus der Bandinterna von Cadet Carter erzählen, dass wir mit dem Gedanken gespielt haben, den zu covern, weil wir festgestellt haben, dass er nirgends zu sehen ist.
Mm.
Also,
na gut, dieses, dann haben sich die Leute so gefreut, dass sie jetzt alle 60 Millionen Mal den Song gehört haben.
Ja.
Der ist natürlich dann auch instantly auf allen American Pie, was weiß ich, Playlists gelandet und deswegen. Klar. Ne?
Aber merk dir mal, was du gerade gesagt hast, Daniel. Man kommt ja nicht so von null auf gleich auf 60 Millionen Plays.
Okay, gut.
Kommen wir gleich nochmal dazu.
Ja, bin ich gespannt. Okay, wir machen gleich einen Deckel drauf auf das Thema. Wir nähern uns ein bisschen so unserer Lieblingsmusik. Und da, du hast jetzt gerade einen gebracht schon mit The Verve, ne? Dann so andere aus dem erweiterten Bereich der Gitarrenmusik, also einer auch passt wieder gut zu American Pie und so weiter, Teenage Dirtbag von Wheatus, was ein One-Hit-Wonder, bös, ja? Also auch so einmal überall auf der ganzen Welt gehört und groß gewesen und nicht mal ansatzweise irgendwas hinterhergeschickt.
Deren zweite Single danach war dann, glaube ich, ein Cover.
Okay, eigentlich gar keine schlechte Idee, oder?
Nee, glaube ich, hätte funktionieren können, hat aber nicht.
Das haben den Song ja nochmal aufgenommen zu dem 20-jährigen Songjubiläum. Auch mit.
Immer schon eine Bankrotterklärung.
Ja.
Finde ich. Also ist jetzt hart irgendwie, aber.
Na, es gibt ja Bands, die das gut machen, wenn sie zum Beispiel sagen, zum gewissen Jubiläum eines Albums spielen wir das nochmal live.
Ey, alles gut. Eine meiner Lieblingsbands, die Goo Goo Dolls, haben nach 25 Jahren ihren ersten Hit namens Name nochmal aufgenommen. Und zwar einfach genau so, nur dass sie das Intro weggelassen haben.
Ja.
Also es war wirklich, das war dermaßen nicht verständlich. Ich war so enttäuscht.
Also würdest du jetzt Iris von den Goo Goo Dolls auch nicht als One-Hit-Wonder sehen?
In meiner Welt sind die Goo Goo Dolls bis 2010 völlig unersetzlich und seitdem sind sie mir zu Pop persönlich, aber ich höre trotzdem in jedes Album rein und gebe ihnen immer eine Chance. Die sind für mich kein One-Hit-Wonder.
Weil Iris war halt durch Eiskalte Engel halt der
Überhit geworden. Ja, ich verstehe, wie du dazu aus Mainstream-Sicht garantiert ein One-Hit-Wonder. Aus der europäischen
Mainstream-Sicht. War Iris auf dem Eiskalte Engel-Soundtrack?
Ja. Nee, das ist ein Mac Ryan-Film, oder? City of Angels?
Eiskalte
Engel, ja.
Irgendwas mit Engel, ja.
Aber der Eiskalte Engel-Soundtrack schiebt bös. Da sind richtig geile Songs drauf.
Da könntest du natürlich, ich will hier das Segment gar nicht unnötig in die Länge ziehen, aber da müsstest du dann theoretisch aus Mainstream-Sicht auch über Placebo reden in dem Zusammenhang.
Ja. Wobei die mit The Bitter End auch nochmal einen Mainstream-Hit hatten.
Aber war der so fett wie Every You?
Ich glaube, der war schon fett.
Okay.
Ich weiß es aber nicht. Oder lass mal überlegen. Ja, also das ist schon der größte Song von Placebo, keine Frage.
Überhits, Überhits.
Ja, ja. Aber das ist, Matthias hat es ja vorhin schon mal angesprochen, ne? Nehmen wir mal so eine Band wie Placebo. Wenn du großer Placebo-Fan bist, dann gibst du dich damit natürlich nicht zufrieden, weil du so viele Songs von der Band liebst, ne? Wenn du dich halt intensiver mit dem Werk beschäftigst. Aber es gibt halt Bands, da musst du dich lange, lange mit dem Werk beschäftigen, um zu sagen, ja, das ist noch ein Hit. Da wäre zum Beispiel die Band Crazy Town, die im Jahr 2000 mit Come My Lady, Come, Come My Lady. Also das ist auch hier, ne? Huiuiui.
Aber ihr wisst ja, dass das ein Cover war, ne?
Ist ein gebrauchter Song wegen des Samples von den Chili Peppers, ne?
Ja. Ich hab's so hart gefeiert damals, als es rauskam.
Hast du dir auch die Nippel tätowieren lassen?
Nein, aber
mit
ich
so
fand.
Zwei Sternen.
Ich fand, der war ja damals wirklich einer der ersten, der so krass tätowiert war und der sah wirklich gefährlich aus und das war halt dieser Rap-Rock, der damals so super angesagt war und so. Und das, ich gebe es zu, der ist nicht gut gealtert, der Song, glaube ich, aber.
Nee.
Aber ich hab's mit 14 oder 15. Brachial abgefeiert, die Nummer.
Dabei.
Kennt ihr den Song Cult of Personality von Living Color?
Nee.
Nee?
Look into my eyes, tell me what you see, the cult of personality.
Kennt ihr den nicht?
Nee, das war der zweite Hit von Living Color, weil der erste war Wanted Wonder.
Das ist eben, leider ist das auch aus Wanted Wonder. Krass, dass ihr den nicht kennt. Nee. Ich kenne den, weil das die Einzugsmusik meines Lieblingswrestlers ist.
So gehen alle guten Geschichten über einen Song los.
Ich weiß. Ja, ich glaube, ich bin auch der Einzige.
Wer war denn dein Lieblingswrestler?
Der ist es immer noch, CM Punk. Kennt ihr den? Schon mal gesehen? No. Ne, das ist ja, der hat vor einigen Wochen ein spektakuläres Comeback gefeiert und
so uneducated von mir, dich danach zu fragen, um dann klar machen zu müssen, dass ich keine Ahnung habe, wovon du redest.
Ist doch in Ordnung. Ich bin in dieser Runde auch der Einzige, der irgendwas damit anfangen kann. Aber das ist mein. Es ist mir mittlerweile noch nicht mal mehr peinlich, am Anfang, wenn ich dann irgendwie so alte 90s Wrestling-Videos geguckt habe, um den Kopf frei zu bekommen und meine Frau kam rein, habe ich schnell das iPad ausgemacht. Mittlerweile scheißegal. Guckst du wieder Wrestling? Ja.
Schnell von YouPorn rübergeschaltet. Guckst du wieder Wrestling? Ja.
Vor allem, ne? Am Anfang hat sie wahrscheinlich wirklich gedacht, ich würde was weiß ich gucken, aber dabei waren es Männer mit nackten Oberkörpern, so, ne? Die sich eingeölt haben und so.
Ja, dann.
Na gut. Ich habe mit meiner Frau übrigens auch neulich drüber gesprochen, über Wanted Wonder, kurz bevor, also wirklich erst vor einer Woche oder so, und es ist aufgefallen, dass extrem viele One-Hit Wonder gecovert wurden.
Ja. Ja.
Zum Beispiel, ich habe jetzt mal ein bisschen mitgeschrieben, Torn wurde super oft als Punkrock-Cover gemacht. Zwar nicht unbedingt super sonderlich gut, weil da nicht viel musikalisches Können reingeflossen wurde, aber ja.
Video Killed the Radio Star, fallen mir auch gleich zwei Cover ein.
Richtig. So,
auch ein riesen One-Hit-Wonder gewesen von
den
Buggles.
Das ist ein richtiges. Das ist, glaube ich, ein richtiges One-Hit-Wonder. Also das ist nach Wikipedia-Definition, glaube ich, wäre das mein One-Hit-Wonder.
Ja.
Gucken wir mal, ob der Song, den ich in der Kategorie neu mitgebracht habe, auch ein One-Hit-Wonder wird. Ist der Song von einem Phänomen, was gerade im Internet momentan richtig um sich schlägt. Aber ich fange mal mit dem Teaser an. Ein gelber Pfarrer aus Beton.
Hast du was, Nick?
Überhaupt, bin absolut blank.
Ihr seid ja beide des Englischen mächtig. Beton auf Englisch ist?
Concrete.
Richtig, Concrete. Da haben wir schon den Songnamen. Und jetzt geht's um den gelben Pfarrer.
Ja, ich habe dann
Yellow
auch irgendwie
Priest.
So mehr.
Es gibt eine Fernsehserie, da sind alle Leute gelb.
Ah, okay, stark, stark.
Okay.
Und wie heißt der Typ da? Reverend irgendwas?
Ja, Lovejoy.
Ja, geil. Das ist schön um die Ecke gedacht.
Ja,
schön.
Also wir haben hier
bei jeder Folge beeindruckt, immer wieder. Weil ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich bin da, glaube ich, einfach denk-challenged.
Wir haben ja immer noch für den Hörer, der den Hattrick löst, ne, diese Buttons ausgelobt. Und ich will mal hier, Nick, du kannst es jetzt bezeugen. Hier,
ich
es gibt die,
ich
es gibt
sehen,
die wirklich. Ja? Ich hab's
halt
noch alle hier.
Sich anzustrengen.
Ich hab's halt noch alle hier.
Heißt die Band Lovejoy?
Ja, und der Song heißt Concrete.
Okay. Ja, Reverend Lovejoy auch. Ich liebe ja die Simpsons vor allem für so diese Nebenfiguren. Meine Lieblingsnebenfigur bei den Simpsons ist Lionel Hutz, der Anwalt.
Lionel
Hutz. Gott, wie ich den liebe. So, Beste.
Wie ist denn der Superheldenstar, der so ein Arnie-Abbild ist?
Der heißt Rainier Wolfcastle.
Das ist überragend. Hinter Lovejoy verbirgt sich ein gewisser Wilbur Gold. Sagt euch der Name was?
Nee.
Ihr seid halt keine hippen Kids. Obwohl ihr noch ein Jahr jünger seid als ich, treibt ihr euch wahrscheinlich zu wenig auf Twitch herum. Kann das sein?
Ja, das kann sein.
Garantiert.
Ja.
Da gebe ich dir sofort recht.
Weil dann wüsstet ihr nämlich, dass Wilbur Gold sich auf Twitch Wilbur Suit nennt und einer der angesagtesten Minecraft-Spieler bei Twitch ist.
Brudi. Okay.
Ja? Es geht hier in eine völlig überraschende Richtung.
Ob die Minecraft-Spieler auch schnell ihre Tablets ausmachen, wenn ihre Frauen ins Zimmer kommen.
Ja, die machen dann aber YouPorn an, garantiert, weil das ist weniger peinlich.
Nick, denkst du dran, dass du reteasern musst? So, mir ist es gerade wieder eingefallen. So, du warst ja länger nicht mehr hier. Ne?
Ja, gut, dass du sagst. Ich habe hier schon Stift und Papier, falls mir irgendwas.
Also, so. Wilbur Suit heißt der gute Mann, so nennt er sich zumindest bei Twitch, und der hat im Jahr 2020 drei Songs, eigentlich eher so Parodie-Songs gemacht. Der erste mit Akustikgitarre, die anderen beiden mit einem Band-Setup, die auch so als Tryptychon gelten, wo sie aufeinander aufbauend eine Geschichte erzählt. Der erste heißt I'm in love with an E-Girl, der zweite heißt Internet ruined me, der dritte heißt Your new boyfriend. Die waren aufgrund seines Einzugsbereiches, sag ich mal, sehr, sehr erfolgreich. Im Mai diesen Jahres dann hat der gute Wilbur eine EP rausgebracht mit einer Band, die hieß Are You Alright? Das ist schon ziemlich durch die Decke gegangen. Und jetzt kam die zweite EP hinterher mit sieben weiteren Songs. Die EP heißt Pebble Brain. Und da ist der dritte Song, der Song Concrete. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie klingt Musik eines Minecraft-Twitchers?
Allerdings.
Ja. Tatsache, ja.
Hören wir mal rein.
Rockparty.
Oder du guckst. Wir hören mal die erste Strophe und den Pre-Chorus und den Chorus für eine gute Minute. Weiß ich.
And I hope you spend the rest of your life sleeping alone. I hope the problems that make your life harder sit stubborn in your stomach like your kidney stones. And yet, all this over a kiss. You weren't there, why are you pressed by this? But now it's turning 3 a.m. The bouncer's put you on his third warning. But I'm still here, I'm not
Ja. Weißt du, wisst ihr beide, was man in Großbritannien unter der Class of 2005 versteht?
Das ist
eine Generation an Bands, die diesen hektischen Indie-Pop-Rock machen mit sehr poppigen Melodien und cleanen Gitarren, aber halt so einem Schrammel-Bass und diesem Drummer auf Speed.
Also ich hab mir geschrieben, der könnte hier so in den Mid-2000ern könnte der halt rausgekommen sein.
Ich hab hier ganz groß hier 2005 auf meinen Zettel geschrieben.
oder?
Also, das hat der Mann auf jeden Fall schon mal gehört. So Bands wie Block Party oder Maximo Park.
Ja, aber der ist 96 geboren.
We Are Scientists, solche Sachen, Maximo Park, diese Geschichten. Hast du rausgefunden, wo der Mann herkommt?
Der kommt aus dem Londoner Umland, ist dann nach London gezogen und ist jetzt wieder raus aufs Land gezogen.
Er hat nämlich einen sehr porschen Akzent.
Ja, also das Londoner Umland.
Ja, also
eher,
es ist sehr
aus dem Süden
es ist sehr,
Londons.
Es ist sehr südlich, ja, es ist sehr, sehr posch.
Was glaubt ihr, wie schnell dieser Song oder sagen wir mal das Musikvideo 1 Million Views bei YouTube hatte?
Aber ich möchte trotzdem ganz kurz sagen, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass ich das ziemlich gut fand. Also ich war total überrascht, dass es nach dem Intro in diese Richtung ging, weil
das stimmt.
Es hätte alles passieren können und es gab auch einen schönen Moment mitten im Refrain, da habe ich, glaube ich, ein Saxophon gehört, oder?
Da sind Bläser dabei, die kommen in der zweiten Part, den ich mitbringe, kommen
das
die nochmal mehr
raus. Das hat mir gefallen. Ja, sorry, Matthias, du wolltest aber gerade schon zu dem Hype überleiten.
Ja, 1 Million Views bei YouTube. Was glaubt ihr?
Ja, 2 Tage, oder?
Kanal angemeldet am 9. Mai, 21 Stunden später am 10. Mai 1 Million Views.
Ja, er sitzt halt an der Quelle, ne? Als Twitcher.
Pass auf, 5 Millionen Views am 12. Mai. Mhm. 10 Millionen Views am 18. Mai. 20 Millionen Views am 21. Juni.
Ist aber ja trotzdem interessant, dass seine Videospielgemeinde dann ja trotzdem anscheinend auch auf die Mucke zu stehen scheint, ne? Das ist trotzdem spannend. Sorry, Nick.
Ich frag mich gerade, wie so ein Song mit solchen Parametern an einem vorbeigehen kann. Also das ist eigentlich das Interessante dran für mich. Warum kenne ich den nicht?
Mhm.
Liegt's an mir, dass ich als erstes, also ich höre einen Minecraft-Dude, also ein Gamer, der jetzt auch noch Mucke macht, Madonna macht jetzt auch Filme, so, weißt du?
Ja.
Da ist immer so eine gedämpfte Erwartungshaltung dabei.
Aber das ist eigentlich ganz gut, ne?
Ja, weiß ich. Es ist überraschend. Also mein 20-jähriges Ich wäre aufgesprungen und durch den Raum gerannt für diese Nummer.
Genau.
Genau das, wo ich da war zu der Zeit. Ja, richtig.
Also tatsächlich hat meine Frau mich auf den Song aufmerksam gemacht, weil die...
Wie kam sie drauf? Weißt du das?
Über einen Podcaster, dem sie bei Twitter folgt, der geschrieben hat, dass er über seine 14-jährige Tochter auf eine Band aufmerksam gemacht wurde, die man endlich mal wieder hören kann.
Weird, oder?
Also ja, so voll die Verstrickung.
Welche Wege das dann macht. Ja. Ja.
Und sie machte das an und sag ich so, cool, was läuft da? Und sie so, ach, habe ich irgendwie im Internet rausgefunden und hatte das irgendwie so an und tanzte so durch die Wohnung. Sag ich so, ey, ist geil, nehme ich mit in die Show. Ich hätte eigentlich einen anderen Song ausgesucht von der Platte. Allerdings genau aus dem Grund, weil der halt sich eine lange Zeit für den Aufbau nimmt und dann das eigentliche Naturell des Songs verrät, habe ich den genommen. Also das ist wahrscheinlich der drittbeste Song auf der EP, aber gut genug, um das Naturell zu zeigen. Der gute Mann ist 1996 geboren. Also das heißt, der war, wenn du sagst Class of 2005, da war der mal gute 9. Also noch weit jünger, als wir es waren, als dieses Napworth Oasis-Phänomen aufgetreten
schon,
ist.
Schon, aber auch irgendwo in seinen so formative years. Also der natürlich zu dem, als der so 12 war, waren natürlich so Gitarren-Pop-Bands wie die Cooks oder so absolut auf dem Zenit.
Ja.
Weiß ich, Razorlights und diese ganzen Bands. Das ist natürlich... Also man hört, was der infiltriert wurde als Junge. Das ist auf jeden Fall deutlich zu hören, finde ich.
Also jetzt
überrascht mich, dass jemand in seinem Alter so einen Sound
sowas noch macht. Aber, ne? Aber ich glaube, die Gitarren kommen wieder. Also du hast ja vorhin schon gesagt, Machine Gun Kelly ist jetzt der neue Botschafter des Pop-Punk. Ich glaube einfach, dass die Jugend wieder entdeckt. Witzig, jetzt gehen wir mal full circle zum Anfang. Fast so wie die Geschichte von That Thing You Do. So nach dem Motto, hier, du bist Schlagzeuger, kannst du mal bei uns einspringen. So hat der gute Wilbur seinen Bassisten gefunden. Er war nämlich irgendwo Kaffee trinken und da kam ein Typ mit der Basstasche rein und er hatte halt einen zweiten Kumpel, der Gitarre gespielt hat und einer, der Schlagzeug gespielt hat. Und er sagt so, ey, du bist Bassist? Und er so, ja. Hast du eine Band? Nö. Also ja, dann komm heute Abend mal rum. So.
Ja?
Bassist.
So läuft's.
Fertig ab, ne?
Schön.
So, und der hat wahrscheinlich auch nicht dran gedacht, dass er dann so im nächsten Internetmusikphänomen irgendwie so.
Lovejoy, sagst du.
Lovejoy, genau. Interessant auch, dass die das ganze Ding absolut null kommerziell veröffentlichen. Das ist ein Self-Release, selbstgegründetes Label. Und der Song kam zeitgleich auf Soundcloud, auf der eigenen Internetseite zum Gratis-Download, aber halt eben auch bei Spotify etc. raus. Also null die Absicht, damit irgendwie Kohle zu machen. Er hat jetzt gesagt, so ja, jetzt habe ich so 5 Songs von der einen EP, 7 von der anderen, vielleicht noch 2 EPs, dann machen wir das Ding mal live, aber keine weiteren Absichten so.
Er ist halt ein Gamer im Hauptberuf.
Ich glaube aber, da kommt auch genug rum. Also ja. wenn du mal guckst, wie viel, also auch der Bandkanal bei YouTube, ne, gegründet auch am 9. Mai, 1 Million Subscriber, keine 3 Monate später, feste Subscriber bei YouTube. Das ist schon, pff. So, wie viele Follower haben wir, Daniel? Reden wir von was anderem.
Wollen
wir
wieder ich hab den Refrain noch immer im Kopf.
Das ist so, gut, ne?
Und das überrascht mich, weil ich bin nicht der größte Fan von dieser Class of 2005, aber das hat mir jetzt ganz gut gefallen.
Es lässt sich halt einfach auch echt gut nach 2 Bilder zu tanzen, muss man sagen. Also so zu der Mucke, ne? Das ist einfach schon so. Und vor allem ist es so, also in unserem Alter auch so Konsensmusik. Da kriegst du auch die Mädels mit auf die Tanzfläche, die du halt einfach bei, wenn du Refused spielst, verlierst.
Ist so. Ja. Ist Mädchenmusik, ja.
Richtig. Ist Mädchenmusik, ne? Aber heute füttern wir unser Inner Girl mal so ein bisschen. Letzter Refrain und das Ende des Songs, weil sie dann nochmal aufdrehen und eben jene Bläser nochmal ein bisschen mehr rauskommen. Er ist nicht der größte Sänger. Aber das ist völlig egal.
Sound nicht der Punkt, ja.
Starker Song, Matthias.
Bombe, oder?
Ja.
Ich liebe es auch einfach so, an dem unvollständigen Motiv aufzuhören. Das ist einfach so.
So weird, dass der Song irgendwie jetzt erschienen ist.
Ne? Also weil irgendwie so gefühlt irgendwie 15 Jahre zu spät.
Aber das ist doch wie diese Band, ich weiß nicht, ob ihr von der mitbekommen habt, das Fuse hat jetzt schon ein paar Mal über die gepostet, die exakt so klingen wie My Chemical Romance auf Welcome to the Black Parade. Habt ihr
ja,
das mitbekommen?
Ich habe das irgendwie 1-2 Mal beim Fuse mitgekriegt, ja.
Das ist so krass. Also, und ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil auf der einen Seite ist es einfach nur hart abgekupfert, auf der anderen Seite finde ich es aber geil, dass so Mucke zurückkommt. Das ist echt schwierig.
Gut, du bist auch MCR-Fan, Die Hard, so.
MCR, CM Punk, Alter, alles.
Das ist wie diese Greta Van Fleet, wo die Led Zeppelin-Fans sich teilen, ob das jetzt geil ist oder nicht. Aber wo ich glaube, wo sich alle drauf einigen können, ist, dass es geil ist, dass junge Leute so einen Sound machen. Also
ich habe meinem Vater die Platte mitgegeben und das ist ja mega geil. So ist Led Zeppelin 4, genau so.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Mega.
Krass. Okay, schön.
Das freut mich.
Möchte noch kurz nachliefern, dass die Band, von der ich gerade sprach, ich musste nachschauen, die heißt Safe Face. Das ist das neue My Chemical Romance.
Ja. Gut. Das waren die,
auch so genau. Vom kompletten, machen die auch
ja.
ganzen
ja,
Mode
ja,
und Sachen, Style-Geschichten?
Also, es ist schon hart abgekupfert. Ja.
Ich kann dir aber witzigerweise, glaube ich, 3 Bands nennen, die einfach Paramore 2011 nachmachen.
Klar.
Also auch komplett mit inklusive Style, Mädel vorne dran, die außerordentlich gut singt, gleiche Art Songs zu schreiben, gibt's auch mehrere.
Aber kannst du wirklich 3 aufzählen oder war das jetzt nur so dahergesagt?
Okay. Ja, müsste ich, wenn ich ein bisschen ich tue da nur so eine Band wie Tonight Alive mit rein, dann gibt's As December Falls aus London sind's 2. Und wenn ich noch ein bisschen in mich gehe, komme ich vielleicht noch auf eine dritte.
Ja, aber das dein Tonight Alive, das passt. Hatten wir hier in unserer allerersten Folge.
Mhm. Also ich mag die. Ja. Und haben sie lange Alive Tonight genannt.
Stimmt, ja. Das waren noch hier die wie nennt man das?
Kinderkrankheiten.
Ja, genau.
Beta-Version-Sachen.
Ich wäre ums Verrecken nicht auf diesen Ausdruck gekommen. Naja, und ob ich auch nur ansatzweise vielleicht mit etwas Hilfestellung auf den nächsten Song komme, das musst du mir sagen, Matthias. Refresh our memories. Sag doch mal kurz hier, wie der Teaser nochmal war für Alt.
Zuckung vom Teufelskleber habe ich hier stehen.
So, und da hast du gesagt, ich hätte hier mit Übersetzung, also irgendwas mit Convulsions oder so.
Naja, wir fangen einfach mal beim Teufelskleber an, dann wird es vielleicht einfacher.
Okay, ich habe jetzt gerade die Zuckung vielleicht, ja. Bin ich da schon falsch abgebogen?
Ja, das wird dann wesentlich leichter, wenn du den, weil dann kommst du bestimmt auf den Songnamen.
Okay, also Devil's Glue oder was?
Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Sag mal einen anderen Namen für den Teufel.
Hast du irgendwas, Nick?
Ich war jetzt gerade Richtung Glucifer unterwegs.
Und da sind wir. Alter!
Oh Gott, das hätte man doch wirklich.
Und der Song heißt Shaking So Bad.
Ach krass. Wie lange habe ich Glucifer nicht gehört?
Siehst du, ich auch nicht. Und ich war neulich, das ist jetzt total weird, ich war neulich bei Ikea und habe gesagt, was ist eigentlich mit den ganzen Schweden-Bands passiert?
Die Helicopters machen, drehen so Nostalgierunden über die Welt.
Aber halt auch mit anderem Setup, weil da der eine schon mittlerweile ja leider auch schon viel zu früh verstorben ist.
Ja, und der Basser spielt auch nicht mehr mit.
Genau, aber ja.
Solange Nicky Anderson singt, ist das, glaube ich, alles ist das machbar bei denen.
Völlig egal. Ja. Eines der besten Konzerte im Schlachthof in Wiesbaden, die ich wirklich jemals gesehen habe.
Die Helicopters, ja, die sind unfassbar. Live waren nie eine Macht, ja, das ist richtig.
Und also ganz kurz, Cheap Plug, am 2. Februar übrigens im Schlachthof in Wiesbaden eine Band namens Cadet Carter. Kommen Sie vorbei.
Richtig, richtig.
Daniel, wollen wir da auch vorbeikommen?
Ja, Diggi, auf jeden Fall.
Ich hab euch da fest auf der Liste, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ich bin davon ausgegangen, dass wenn du einen frühen Get-In hast, Nick, dann müssen wir noch eine Runde joggen gehen. Das steht schon länger auf dem Programm.
Ich hab mir so einen blöden Fersensporn eingetreten. Wenn sich der über den Winter beruhigt, gehe ich mit dir joggen.
Okay, alles klar.
Fersensporn ist bitter.
Ich bin jetzt zum Rennradler mutiert, deswegen.
Wo spielt ihr denn am Tag vorher? Ist das eine machbare Strecke? Ja. Weißt du das?
Ja, wir spielen in München. Es geht in München los, müssen dann nach Wiesbaden und dann nach Memmingen zurück. Also wir fahren ein bisschen Eck raus.
Okay.
Es ist eine amerikanische Agentur, die eine Deutschland-Tour plant. So ist das Routing.
Ihr spielt da als Support für, sag nochmal?
The Bottom Line. Also das ist Co-Headliners, Special Guest. Sache. Okay. Wir sind ganz gut befreundet mit denen und es ist jetzt auch die erste Band, die sich in unserem Kosmos freiwillig wieder aufs europäische Festland traut, nach Corona und Brexit.
Die haben einen Song gehabt, ich glaube schon 2019, Ende 2019, der meiner Meinung nach, also ich habe den gehört und dachte, das wird jetzt das nächste große Ding und der hatte viel zu wenig Erfolg. Over and Over heißt der, glaube ich. Ja, kennst du den?
Ist auch so ein Insta, wenn der 2002 erschienen wäre. Die machen halt sehr klassischen pop-punkigen Punkrock. Und das ist, was ich an denen so mag, ist, dass es halt so zeitlos ist.
Also, wir sehen uns alle bei Cadet Carter und jetzt kreisen wir mit dem Helikopter zurück Richtung Schweden und hören uns Glucifer an. Ne?
Und hören uns Glucifer an, genau.
Sind es nicht Norweger? Das war jetzt klugscheißisch von mir, oder?
Ups, okay.
Stimmt, du hast recht, das ist Norwegen, das ist Oslo.
Gut, dass der Nick da ist.
Gut, dass die ganzen Schweden.
Was die liefen ganzen Schweden unter diesem Schweden-Rock-Label, aber das sind, glaube ich, Norweger.
Also, pass auf, werden natürlich auch genannt als die wegweisende Band der Swedish Invasion. Auch ein bisschen gefährlich, den Begriff nochmal wieder zu benutzen, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Eben jene Bands, die Helicopters, was hatten wir noch?
Backyard Babies.
Ja, da war noch so wahnsinnig viel. Ich hab's mir extra hier. Turbo Negro in der Zeit groß geworden. Super Suckers, hier The Peep Shows. Dann mit auf der Welle geritten, obwohl nicht aus Schweden, Danko Jones. war so alles eine Mucke.
The Dead Die sind Sons, immer noch da, ne?
Danko ja. Jones immer noch da, auch mit neuem
Kram. Die Dead Sons waren damals Support von den Helicopters in München. Da hatte ich die Ehre, das mir zweimal den Cowboystiefel in den Hintern stecken zu lassen, arschtrittmäßig.
Ja, aber es ist Arschtrittmucke und genau das irgendwie habe ich gedacht, so macht jetzt nach der Popnummer, die wir gerade gehört haben, jetzt einfach nochmal richtig Spaß und deswegen hören wir jetzt einfach mal rein in Shaking Schön. So Bad.
It was a long, long hour and a long, long year. It took a time to get out of the rut. And now the long gone power got you bending over. And it's time to get out of the rut. I said, can this night go on? I said, can this night go on?
Ich finde diesen Songaufbau so grandios. Ich wollte eigentlich jetzt Pause machen.
ACDC-Schule.
Ja. Ich hab dran
gewollt, dass ich Pause einfach, wo eine Bassdrum hin muss und wann die kommen muss.
Ich wollte eigentlich Pause machen, ich hab's verpasst. Wir lassen es jetzt mal laufen, bis es abgeht. Wir haben jetzt übrigens Halbzeit des Songs.
Kauf mir doch noch ein Motorrad, ey.
So, bis hier.
Ich bin mehr so der für so einen Herkules-Mofa, der Typ eigentlich. Aber ich mit glaube, so einem künstlichen Fuchsschwanz am Spiegel.
Ihr seid Wrestling-Karte in den Speichen. Deswegen.
Ihr seid beide auch keine. Du hast auch keinen Motorradführerschein, Kratzi, oder?
Nee.
Nee. Ich habe tatsächlich den Führerschein, aber ich würde nie fahren.
Also ich habe so Schiss.
Ich hätte das war so damals so, Schiss. Das wurde in der Fahrschule angeboten, mach den doch mit für ein paar hundert Öcken. Und ich komme halt sehr vom Land, das heißt, ich hatte schon einen Mopedschein mit 16, damit ich überhaupt irgendwo hinkam und dann habe ich halt den großen gemacht, aber ich bin nie gefahren.
Ich bin Moped gefahren ohne Führerschein und dachte ich, okay, brauche ich keinen Motorradführerschein.
Deswegen. Das war auf jeden Fall keine Mucke fürs Moped, sondern eher fürs Motorrad, oder? Was wir gerade gehört haben.
Ich finde den Song so untypisch für Glucifer, weil er sich so wahnsinnig viel Zeit lässt. Normalerweise ist Glucifer eine Band, die in den ersten Minuten nichts anbrennen lässt. Und ich wollte den Song mitbringen, weil der lässt sich 2 Minuten lang Zeit und belohnt dich dann erst mit diesem Lick. So, wir haben jetzt 2:20 auf der Uhr und erst jetzt beginnt der eigentliche Song.
Wie ist der denn positioniert auf der Platte? Ist das der Opener?
Nee, Mitte.
Ach krass, okay.
Komplett mittendrin.
Ist das die Automatic Thrill?
Genau, Für mich auch meiner Meinung nach, ich glaube 5 Alben haben die rausgebracht, von 96 anderen bis eben 2004 die Automatic Thrill. Und eine der wenigen Bands, bei denen die letzte Platte die beste war. Ich finde die
Automatic... Kann da danach nichts mehr?
Nein, die haben sich tatsächlich auch 2005 aufgelöst. Mit der Ansage, dass sie nie mehr wieder eine Bühne miteinander teilen würden. Dann war aber irgendwie großes Festival in Oslo und da haben sie 2018 einen Gig, so eine One-Off-Show gemacht, um quasi eine Reunion zu machen. Wurde sehr krass gefeiert und dann war weg.
War wieder Schluss.
Die Herren sind aber auch mittlerweile was älter. Also wenn du da die Bilder...
Die müssen in ihren 50s sein, oder? Frühen 50s.
Also Biff Malibu ist nicht gut gealtert, der Sänger. Definitiv nicht.
Geiler Name übrigens.
Biff Malibu ist hervorragend. Captain Poon ist der Gitarrist, die anderen
Captain weiß ich. Captain Poon ist der Gitarrist, ja, und dann...
Dann hört's auf. Dann gab's noch mal irgendeinen, der hieß Average... Joe Average, genau, Average Joe, ja. Ja, und das war's dann auch. Ansonsten, ja.
Ja.
Also weniger jetzt der Song, der jetzt unbedingt, sondern einfach mal diese ganzen Bands, Peter Pan, Speedrock, voll vergessen.
Holländer, ne?
Holländer, genau. Auch so in die Mucke mit rein. Und
das lief so in meiner Clique, lief das unter Schweinerock?
Ja, mhm. Genau.
Irgendwie war das so die Genrebezeichnung?
Oder? Bei uns war das
ja, Schweinerock.
Bei uns war das die Bezeichnung Kram, den der Schrodi hört.
Ja, der trägt noch immer sein Peter Pan Speedrock T-Shirt, glaube ich.
Weil er aber auch der Einzige ist, der seit 10 Jahren die gleiche T-Shirt-Größe tragen kann.
Ja, ich bewundere ja Leute, deren Bandshirts, also wenn ich ein Bandshirt so richtig liebe, dann wird das irgendwie 1,5 Jahre durchgerockt und dann kann ich das auch nicht mehr anziehen. So. Ja.
Wobei ja. ich trage heute noch alte Bandshirts zum Schlafen.
Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal wieder ein paar geile Wrestling-Shirts bestellen, da habe ich richtig Bock drauf.
So. Sehr schön.
Jetzt, wo es raus ist, dass ich keine Pornos schaue, sondern Wrestling, wer kann schon T-Shirts tragen?
Wollen wir noch mal gucken, was der eigentliche Song macht?
Und ich wollte noch ganz kurz was zu dem Anfang des Songs sagen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, den live zu performen, ohne auch nur ansatzweise Offbeat zu werden als Sänger. Weißt du, was ich meine, Nick?
Ich weiß, was du meinst, weil es auch so tief ist und weil es mehr ein Talk ist als eigentlich eine Melodie. Aber
also
ich, das war schon immer sein Style irgendwo. Also es gibt, ich meine, der kann so hoch gehen und dann wird er auch so soulig fast und hat dann so fast so einen angekratzten Elvis-Schmalz in der Stimme manchmal. Dieses, ja, das hat er manchmal, aber in dieser Tiefe klingt er einfach immer gefährlich irgendwie.
Ja, ich glaube, dass es immer noch was anderes ist, wenn du singst und gleichzeitig noch eines der Instrumente bedienst. Das ist hier aber ja nicht der Fall, ne? Mhm. Und wenn deine Mitmusiker, die diesen steigernden Anfang, wenn die den da aufbauen und da hat einer irgendwie bisschen was Schnelles fürs Näschen genommen vor der Show oder so, wer weiß, ja, so, dann kommst du vielleicht nicht mehr hinterher.
Boah, Kratzi, jetzt fällt es mir gerade ein, ich muss irgendwo in meinem DVD-Sammelsurium oben auf dem Dachboden eine Glucifer-DVD haben. Die, von der Automatic Thrill Tour. Die ist mir irgendwann mal zugeschossen worden.
Also es gab 2004 das Royally Stuffed.
Ja, ich glaube, so heißt es, ja.
Ja.
Ich glaube, das ist die.
Ja, das habe ich nur als Sicherheitskopie.
Ja,
aber
you gotta have them.
Ja, zur Sicherheit, ja, wenn irgendwer von Glucifer jetzt mal kommt und sagt, ah, oh, kacke, DVD
wenn's
verloren.
Wenn es doch jemanden gäbe, der unser Zeug im Archiv hätte.
Genau, dann ja, hier.
Dann kannst du sagen.
Da ist er. Ist euch eigentlich aufgefallen, so, mir als Nicht-Musiker im weitesten Sinne, Shaking So Bad, es geht ja um das Zittern vor Angst, dass die Gitarre die ganze dieses Zittern aufbaut und dieses düstere und bedrohliche, ich finde das vom Motiv her, ich finde das so schön.
Das ist geklaut von einem Halloween-Soundtrack.
Ist das so?
Ja, ein bisschen, ja.
Ja.
Oh, hier, die. Ich hatte kurz überlegt, ob ich als Talkthema irgendwas mit Halloween und Rockbands mache und so weiter, aber.
Ja, ist jetzt.
Da ich mich nicht so gerne grusel, habe ich da die Finger von gelassen.
Das hat jetzt ja nicht. Wir hören einfach mal im Song weiter, bis jetzt der eigentliche Song losgeht. Das ist aufgetaucht. Ich komme gerade nicht drauf, was es ist.
Muss kommen.
Ja, live bestimmt todesgeil, oder?
Todesgeil.
Ah, super gut.
Warst du nicht dabei, als wir die auf dem Southside gesehen haben?
Nee. Das muss 2007 gewesen sein, da war ich nicht dabei. Also, aber da haben die ja gar nicht mehr gespielt.
Nein, das muss mein erstes Southside 2-4 gewesen
dann
sein.
Dann davor. Okay.
So. Wisst ihr, warum ich den Song, oder warum ich, wie ich jetzt in letzter Zeit wieder zu Gluse verstehe und wo ich die in letzter Zeit höre? Ich habe nämlich letzte Woche wieder angefangen zu laufen. Und wisst ihr was?
Pusher. Pusher.
Okay, ja. Schweinerock ist zum Laufen mega geil. Ride the Lightning, Strike the Lightning von Helicopters und die Automatic Thrill von Glucifer. Dann kommst du eine gute Stunde rum. Das ist hervorragende Mucke zum
Sehr
Laufen.
Sehr gut. Werde ich versuchen, sobald es wieder geht.
Ne? Also, wie lange bist du nicht mehr gelaufen, Nick? Jetzt echt schon
Juli.
So lange nicht mehr?
Ja, seit Juli.
Oh, okay.
Ist schon lange rum jetzt. Aber ich bin selber schuld. Ich habe es einfach übertrieben. So ist es halt. Das wird schon wieder.
Wir werden auch nicht
jünger.
Nicht jünger. Es ist halt einfach so. Vielleicht kannst du ja Lampyridae-Kügelchen nehmen. Die sollen sehr gut sein, um.
Kratze, noch ja, ganz kurz.
Ich hab, Überleitung.
Ich bin hier die Schattenredaktion und möchte dir noch kurz sagen, dass dein erstes Source seit dem Jahr 2002 war. Da haben Glucifer gespielt.
Da war es 2-2, so, guck, ja.
So, zum mit Thema einem, Alter.
Mit einem unfassbaren Line-Up, Leute. Aber Moment mal, auf dem Southside war ich auch.
Ja, so, und dann deswegen fahre ich
Lucifer
doch.
Ja, aber dann habe ich die nicht gesehen. Aus welchen Gründen auch immer, weil ich
besoffen im Zelt gelegen.
Ne, ich gehe hier gerade die Bands durch. And You Will Know Us by the Trail of Dead habe ich gesehen.
Genau.
Beatsteaks habe ich gesehen. Ärzte habe ich gesehen. Dover? Dover waren da auch?
Ich fand die
spanische Band Dover?
Ja.
Cool, die waren mega.
Liebe ich immer noch den Spruch von Marco. Ich fand die anderen Bands schon doof, aber die sind echt doofer.
Ja. Bietet sich irgendwie an.
Ja, genau. Oh Gott, ey. Ja gut, okay, ja hier, jetzt habe ich die Überleitung versaut, tut mir leid.
Macht nichts. Wir waren in der Naturheilkunde unterwegs und sind zu unserem Heilpraktiker mit dem Opel Lampyridae gefahren.
Ja.
Daniel, komm, versuch doch mal zu lösen.
Ja, das ist
um welches Opel-Modell handelt es sich?
Um einen Opel Kadett.
Ah.
Und aber Nick, du wusstest, dass wir den Song hören oder hat er dich jetzt hier ins offene Messer laufen lassen und du hättest deinen eigenen Teaser nicht gelöst?
Das wusste ich.
Damit habe ich dir in die Show gelockt.
Es wär schwer gewesen.
Das ist ein schöner
Teaser. Hey, Alter, ich wäre auch gekommen, wenn du die schlechteste Coverversion von Time After Time gespielt hättest. Wäre ich trotzdem gekommen.
Welche ist das, wenn ich fragen darf? Die schlechteste Coverversion von Time After Time?
Ah, jetzt glaube ich, habe ich mich ins Eck manövriert. Es ist, glaube ich, nicht Time After Time. Es gibt eine sehr, sehr schlechte Version von Girls Just Wanna Have Fun von den Cooks.
Oh, es gibt sehr viele schlechte Coverversionen generell. Aber habt ihr nicht auch mal Time After Time gecovert, Daniel?
Ja, haben wir, aber ich frag deshalb, weil ich habe heute nämlich die meiner Meinung nach mieseste Coverversion von Time After Time habe ich heute zufällig gehört. Die ist nämlich von Quiet Drive.
Ach krass. Oh.
Ja, die das fantastische Toto-Cover gemacht haben, Africa, ne, und deren andere Cover gar nicht so geil sind.
Leider auch ein One-Cover-Wonder.
Jetzt muss ich ja mal fragen. Also gut, ich löse mal. Es geht um das Cover des Songs Fireflies im Original von Owl City, richtig?
Owl City.
Die behaupten, oder der Frontman damals behauptet hat, er hat vorher noch nie The Postal Service gehört. Klar. hätte ich auch gesagt an seiner Stelle. Aber, dass er auch ein One-Hit-Wonder war.
Das ist tatsächlich, glaube ich, auch der Inbegriff eines One-Hit-Wonders.
Absolut, absolut. Also richtig, richtig durch die Decke gegangen. Und die sehr sympathische, oft kopierte, selten erreichte Band Cadet Carter, die übrigens am 2. Februar in Wiesbaden zu sehen sein wird.
Just an dem Tag, wo wir auch im Schlachthof unser Hörertreffen machen. Mensch, was ein Zufall.
Was ein Zufall. Ja. Das große Thank You for the Music Hörertreffen, bei dem dann auch Cadet Carter spielen.
Als Special
und
Guest,
the bottom, jawohl. Und The Bottom Line, ja. Ja, und die haben den gecovert. Und wir, also der Matthias und ich, Wir durften den schon vor ungefähr einem Monat hören. Und ich habe diesen Song damals noch als Beta-Version, du hast den uns ja als Datei geschickt, so im WhatsApp-Verlauf, Nick, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, und ich hab den dann einfach immer wieder, also wie, als ob es eine Sprachnotiz wäre, habe ich den dann immer wieder darin abgespielt, so wirklich so fünfmal hintereinander am ersten Tag, weil ich es irgendwie total cool fand, dass ihr den gecovert habt.
Also so, genau so läuft's bei uns auch. Also genau so läuft unser Arbeitsmodus, dass wir da mal so eine halbfertige Version irgendwo reinstellen und dann kriegst du auch irgendwann Demoitis, weil wenn du dann wieder ins Studio gehst und noch Sachen änderst, ich weiß, dass wir noch drüber gesprochen haben, ob wir vielleicht mehr Gitarren brauchen im letzten Chorus und ich hatte dann totale Demoitis, also ich hatte dann am Anfang Schwierigkeiten, mich mit der fertigen Version anzufreunden, aber jetzt bin ich glücklich damit.
Dann wir sollten vielleicht noch ganz kurz, ne, für diejenigen, die haben wir wieder die Leute abgehängt, die Lampyridae sind Glühwürmchen. Richtig, Matthias?
Das ist richtig, ja.
Und deswegen hören wir jetzt Fireflies.
Genau. War? Nick, ich würde sagen, wir hören von vorne mal rein, einfach mal so ein Stück und dann gehen wir nochmal aufs letzte Drittel und hören mal, was ihr da dann wirklich noch umgesetzt
habt. Was wir dann da verbrochen haben.
Was hältst du davon? Machen wir so?
Super.
Fireflies lief jetzt ja auch immer bei diesen Interviews von den Kindern mit den Kanzlerkandidaten am Anfang, ne?
Das stimmt, aber war das original. So, ne?
Mhm, ja. Ja. Hätten sie lieber das genommen. Ist besser.
Da waren sie aber
du
nicht
kommst
fertig.
Halt, du kommst halt nicht um dieses Synthi-Ding rum. Der muss rein in den Song.
Ich liebe dieses Hi-Hat-Ding.
Ah, hier, der genau. Alte Telefoneffekt, da ist er.
Muss kommen.
Oh, der war aber was. So, jetzt soweit die ruhige Phase des Songs.
Genau.
Und dann nehmen wir nämlich nochmal den zweiten mit, wo es dann scheppert. Daniel und ich haben es ja schon, Daniel hat es schon ein bisschen angesprochen. Ich habe mich total gefreut, als der rauskam. Eben weil wir halt so auch so die Genese, du hast den, glaube ich, bei Instagram auch mal selbst mit der Akustikgitarre gespielt.
Ich hab den früher immer in so einer Bruce Springsteen Nebraska-mäßigen Akustikgitarre mit Synthi drunter irgendwie so für mich mal gemacht. Ich liebe diesen Song, also immer schon. Und für mich war das immer ein Song, der nur durch Zufall zu so einem Electronica-Synthi-Ding geworden ist, weil das eigentlich ein Postal Service oder, und jetzt kommt's, Death Cab for Cutie-Song ist.
Ja, ja.
Also ja. Von der Mood, von dem, wie das, auch von den Texten und so, könnte das ein Death Cab for Cutie Song sein, ob es jetzt hier allen passt oder nicht.
Wir machen den Podcast auf zu zweit zu Ende, nix, kein Thema.
Hey, ja, schön, dass ich da war. Tschö.
Ja, aber damals war natürlich die große Nummer, als der Song rauskam, das weiß ich noch, dass dann Leute gesagt haben, ja, das haben wir schon mal in etwa so gehört vom Style, nämlich eben genau bei The Postal Service. Zum Beispiel bei dem Riesenhit von The Postal Service, der wahrscheinlich sogar größer ist als der größte Hit von Death Cab for Cutie, nämlich Such Great Heights, ne? Und ja. Und damals hat die Person, die da singt, ich weiß nicht, ist das, was ist das eigentlich, Owl City? So, ist das dann ein Dude oder ist das irgendwie so eine gecastete Sache oder? Ich
hab keinen Plan. Wir haben uns jetzt ein bisschen damit beschäftigt im Vorfeld der Veröffentlichung. Es ist tatsächlich, es ist ein Dude. Es ist ein Kerl namens Adam Young, der Owl City als Moniker nimmt, um unter diesem Namen Musik zu machen. Aber es ist dann schon, ja, der tritt schon mit Band auf und so. Wir hatten dann auch mal kurz Kontakt zu dem Drummer in seiner Band, weil der den Drumpart so geil findet. Und er halt quasi gezwungen ist, sich an die Studioversion zu halten, die auch nicht ganz easy ist am Schlagzeug, fairerweise das so zu spielen. Aber der Benny hat natürlich da, wie wir schon gehört haben, an der Hi-Hat kurz eskaliert in der Strophe.
ich find's total geil, und auch dann rauszunehmen, dann auf die Rims zu gehen. Es ist gefällt mir sehr, sehr gut, weil der Song halt dadurch am Anfang extrem viel leer bleibt.
Ja.
Was dem Song total gut steht, damit das am Ende knallt. Ne?
Also der Song hat ein ungewöhnliches Arrangement eigentlich. Also die Tatsache, dass der Refrain so low kommt als erstes und auch, dass der Refrain nur am Ende tatsächlich zweimal kommt, hat uns beim Recording auch überrascht. Wir wollten am Original schon dranbleiben. Und das ist uns da erst aufgefallen, wie vergleichsweise ungewöhnlich der für so einen Mega-Hit ist. Normalerweise sind so Mega-Hits ja dann doch irgendwie anders getaktet.
Ja.
Und das war interessant.
Glaubst du ihm denn, dass er The Postal Service nicht kannte?
Nie im Leben. Also
ich habe gerade mal nachgeschaut, um wirklich auch, weil ich ja gerade die Behauptung aufgestellt habe, dass der größte Hit von The Postal Service größer ist als der eigentlichen Band. Und das stimmt sogar fast. Also nach Spotify-Zahlen gibt's nur einen Death Cab for Cutie-Song, der größer ist. Und das ist auch der eher untypische I Will Follow You Into the Dark, so eine Akustiknummer. Mhm. Und ansonsten, also der hier Such Great Heights ist deutlich nördlich der 100 Millionen Klicks unterwegs. Firefly ist natürlich noch viel mehr, 400-500 Millionen. Aber den Song kannte man in den Staaten. Also The Postal Service waren mit ihrem einen Album schon eine Nummer. Ne? Naja.
Es ist bei Firefly so verrückt, weil es eigentlich auch totgenudelt war. Also der Song ist eigentlich, das ist kurz vor Wonderwall irgendwie. Jeder kennt den, jeder kennt diesen Song. Das ist nicht, ach, da habe ich irgendwie über eine Coverversion einen Song entdeckt, den ich nicht kannte, sondern Fireflies kennt jeder, und das bringt aber auch einen gewissen Druck mit, dem Song gerecht zu werden, weil und ihn trotzdem halbwegs neu und mal innovativ zu spielen. Und das war für uns, wir sind tatsächlich zusammengesessen im Studio und wollten ein Cover aufnehmen, haben ein bisschen mit ein paar Sachen rum. Und irgendwann kam der rein und der Passi, unser Bassist, sagt, das war doch eigentlich immer schon ein Gitarrensong.
Hm.
Und wir gucken uns alle vier an und sagen, ja, stimmt eigentlich. Es ist gefühlt schon immer ein Gitarrensong.
Aber trotzdem hat der Synthi so geprägt, dass du sagst, da kommst du nicht mehr drum rum, ne? Am Anfang.
Also du kannst am Anfang, kommst du ohne dieses Ding nicht klar. Und das ist auch so ein, das ist wie, weiß ich nicht, bei Paranoid von Black Sabbath, dieses Anfangsriff wegzulassen, dann ist der Song einfach nicht mehr der Song.
Ist der Song kaputt, ja.
Ja.
Wir hören nochmal ein Stück weiter rein. Ich habe jetzt leider die zweite Timestamp aus Versehen gelöscht, weil ich vorhin Torn von Nathalie Imbruglia auf die gleiche Zeile geschrieben habe. Jetzt steht da, hey, wo ich...
Kein Vorwurf, Alter.
Jetzt steht da, wo der Timestamp steht, wo ich weitermachen wollte, nur noch Torn.
Wir wissen, was heute auf Matthias' Tablet zu sehen sein wird, ehe er schnell auf den Blackscreen umschaltet.
Ach, Nathalie. Es gab von Switch gab's eine auf Deutsch gesungene Parodie von Torn, die hieß Forn.
Oh Gott.
Da haben sie wirklich alles Mögliche, was vorn sein kann, immer wieder so reingespielt, so auch mit diesem Viva-Futter, ne, so dass du so dann.
Ah, Switch war aber gar nicht mal so unlustig, ne? Das war noch zu Zeiten, in denen deutsche Comedy noch so ein paar gute Momente hatte.
Habt ihr dieses Remake gesehen von Switch? Das heißt jetzt irgendwie, keine Ahnung, also läuft bei Amazon Prime, sind auch ein paar Leute von dem alten Switch-Team wieder mit dabei, aber auch neuere, so wie Joyce Ilk zum Beispiel. Ich habe die erste Folge nach 20 Minuten ausgemacht und die ging nur 25. Und ich dachte so, nee, manche Sachen bleiben einfach in der Erinnerung gut. Ich würde auch heute niemals mal wieder Samstag, RTL Samstag Nacht gucken, so. Also nicht mit den gleichen Witzen, die früher waren, so.
Ich habe das, also RTL Samstag Nacht habe ich schon fies gefeiert.
Ja, eben, aber willst du heute, also ist heute ganz schlecht gealtert?
Ich weiß nicht. Meinst du?
Ja.
Ja.
So zwei Stühle, eine Meinung und so. Meinst du nicht, dass das noch geht?
Ich habe neulich mal wieder versucht, eine Folge Bully Parade zu schauen.
Ja, fand ich immer, da, also sorry an alle da draußen und auch wenn ich jetzt hier, fand ich schon immer scheiße. So, ehrlich? Ich fand Schuh des Manitou, alles, hier das mit den, mit Space Galaxy, was auch immer, alles fand ich alles kacke.
Ja, ja, das war auch alles kacke, aber ich rede
da
von.
Da würde von aber, glaube ich, Bully auch sagen, dass da die ganzen Sachen sehr schlecht gealtert sind. Ja. Also, ich meine, einen kompletten Film über drei schwule Astronauten zu machen, ist halt jetzt irgendwie.
Nicht besonders woke.
Ja, nicht genau. Es ist nicht sehr woke.
Habt ihr dieses LOL geschaut, die zweite Staffel?
Ja, habe ich.
Ey, ganz ehrlich, Comedians der alten Schule, ne? Bastian Bastewka ist der absolute Burner, einfach immer noch.
Witzigerweise waren da auch in der ersten Staffel ja irgendwie Comedians dabei, die ich jetzt persönlich nicht feiere. Also, ich würde jetzt nicht auf eine Stand-Up-Show von denen gehen. Beim Bastian Pastewka, wenn der in der Stadt wäre, würde ich mir das überlegen, ja. Aber und trotzdem habe ich die alle so todessympathisch gefunden in diesem Format und habe die alle so gefeiert. Das war eine der besten Sendungen, die ich seit Jahren gesehen habe.
Also erste
Staffel. Kann euch nur die australische Version dazu empfehlen. Die ist auch sehr lustig.
Habe ich mir jetzt auch vorgenommen, das da mal reinzuschauen. Ja, aber ich glaube, es lebt auch ein bisschen davon, dass du die Comedians halt kennst, ne?
Und ich kann sicher sein.
Ja, ne? Und ich liebe Thorsten Sträter mit seiner trockenen Art, hatte das Ding einfach ausgesessen, aber was Pastewka gemacht hat, wirklich dieses von trockenem Kommentieren hin zu voller Frontalangriff, Bombe. Also
ja,
Wahnsinn,
ja.
Wahnsinnstyp. Wahnsinnstyp auch der Nick von Cadet Carter, weil er hat Fireflies gecovert und das klingt ab 2.10 ungefähr so. 2.10 ist jetzt geraten, weil bei mir steht Thorn. Bitteschön. Gar nicht mal so schlecht.
Hi. Jetzt kommt gleich mein favorite part.
Super gut. Was da hinten auch passiert, ja.
Schellen, richtig gut. Action, Schellen, ganz. Da ist es hier, das Telefon.
Ja,
cool.
Schönes Cover. Ich hatte es ja damals schon geschrieben, Nick. Also du kannst es natürlich auch nicht anders, ne? Weil es klar, dass du jetzt nicht auf einmal da im American Style drüber gehst, nur weil die Vorlage das tut. Aber ich finde, das ist halt, der Song wurde ja schon häufiger gecovert, auch yeah. auf Punk aus Pop und so weiter, glaube ich, ne? Aber was dieser Coverversion halt nochmal besonders Charme verleiht, ist einfach dieses britische Ding jetzt darüber. So, das
freut
vor
mich
allem,
sehr.
Vor allem, weil der ja bei so gewissen Wörtern regelrecht dazu einlädt, dann die mit dem britischen Dialekt halt anders zu delivern, ne?
Es ist bei dem, aber es war beim Einsingen tatsächlich auch schwierig, weil der so explizit amerikanisch ist. Also die Vocal Line und die Delivery von der Strophe besonders lebt von diesen überbetonten R und weichen T's und also er singt ja lit up the world, ja, und ich sag lit up the world und das ist das T ist im Britischen viel stärker und das gibt der Sache dann einen eigenen Spin und das war einer der Dinge, die es attraktiv gemacht haben für uns.
Ich finde auch, also ist ein sehr amerikanischer Song im Original, noch amerikanischer ist glaubt nur With Arms Wide Open von Creed.
Da tust du jetzt Owl City keinen Gefallen.
Nein, aber wäre auch mal ein geiles Cover.
Wie krass ist es eigentlich, dass wir die ganze Zeit davon ausgehen, dass Owl City ein One-Hit-Wonder sind und ich sehe, dass sie einen Song haben mit 320 Millionen Klicks. Was? Der heißt Good Time. Noch nie gehört. Kennst du den, Nick?
No.
Also 320 Nicht so wenig.
Kann man mal machen.
Good time.
Das ist,
wollen wir kurz
mach reinhören? Mach dir mal kurz an. Ja, vielleicht kennen wir ihn ja doch. Habe ich schon mal gehört, doch.
It's a good time. Ach ja, klar, doch, klar.
Ja, aber Moment, das ist ja...
Das ist ein Hit. Woke up on the right side of the bed. Up with this Prince song inside my head.
Der hat schon eine gute Stimme auch, der Typ, das muss man wirklich sagen.
Was wolltest du aber sagen,
das ist ein
Nick?
Das ist ein Feature mit Carly Rae Jepsen, weil ich hier gerade, ich Wikipedia hier gerade rum und das ist, glaube ich, das, was es erfolgreich macht.
Ja, da haben sich zwei One-Hit-Wonder-Größen zusammengetan.
Aber ist das die Originalversion?
Ich weiß es nicht,
ist dieser Refrain, it's always a good time, ist das original? Weil dann das, ist es ein brutaler Mega-Hit.
Das, was du
aber ich dachte, ich kenne das.
Das, was ich abgespielt habe, ist zusammen mit Carly Rae Jepsen, ja. Und das ist der. Wir können nochmal bis zum Refrain gehen.
It's a good time. Ja,
das kommt gleich. Ja, das ist.
Ist auf dem Album von Old City, hier, The Midsummer Station, so heißt das Album von 2012 und da war der drauf.
Ja, ist ein Hit.
Krass.
Ja, dann nehme ich es zurück natürlich. Also.
Das macht jetzt meinen Reteaser auch ein bisschen kaputt gerade.
Two Hit Wonders. Ja, wollen wir schon Reteaser machen, wenn Deckel drauf? Oder ich wollte noch eine Frage stellen eigentlich an Nick. Nick.
Ja.
Das jetzt so das erste Cover, was man von euch so gehört hat. Wie geht's weiter? Noch mehr Cover?
Nee. Also wir sind jetzt, während wir das hier aufzeichnen, bin ich am Zusammenpacken, um zwei Wochen nach Kitzbühel abzuhauen mit den Jungs auf eine Berghütte, wo wir das Songwriting für die neue LP machen.
Oh.
Und wir arbeiten da mit einem Produzenten zusammen, der heißt George Perks, der macht auch richtig gute Bands, also Enter Shikari zum Beispiel und der hat sich aber Gott sei Dank ein bisschen in unseren Sound verliebt und arbeitet mit uns da und da wollen wir jetzt einfach wieder an unseren eigenen Songs schrauben. Also Fireflies war tatsächlich eine Herzensangelegenheit für uns, weil wir den einfach, der passt auch so super zu uns als Band vom Sound und wir dachten uns, wir müssen ihn als Single veröffentlichen, als gute Entschuldigung, um ihn künftig auch auf Konzerten spielen zu können.
Das ist nämlich genau.
Dann spielt ihr den noch sicherlich auch am 2. Februar 2022. Was für ein krasses Datum ist das denn? 2. Februar 2022 in Wiesbaden.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass der da vielleicht kommt.
Ja. Nur Nullen und Zweien im Datum und im Publikum zwei Nullen. So.
Gott, geil. Dabei belassen wir es, würde ich sagen.
Dabei belassen wir es. Wollen wir in die Reteaser-Kategorie einbiegen? Was meint ihr?
Ich bin so schlecht in sowas.
Das
macht der Nick jetzt seinen eigenen, macht der Reteaser zu deinem eigenen Song oder was?
Nein, das muss er nicht.
Okay.
Aber gut. Wenn er will, darf er.
Ich überlege mal.
Okay.
Gut, also wir gehen wieder in der Reihenfolge vor, in der du die Songs auch vorgestellt hast, nehme ich an.
Genau, und wir beginnen mit Neu, da habe ich den gelben Pfarrer aus Beton mitgebracht.
Nick, möchtest du?
Oh, ich bin total blank, ich lasse dir mal den Vortritt und vielleicht fällt mir spontan noch was ein.
Okay, ich habe Tablet raus, jetzt wird getwitcht.
Okay.
Entschuldigung.
Wie wäre es mit Minecraft, Betonkopf, findet das Glück der Liebe.
Oh ja.
Das ist doch, also für spontan ist es ziemlich gut.
Das ist hervorragend.
Ja.
In Alt gab's Zuckung von Teufelskleber.
Ja, ich hab mir egal, ob Oslo oder Stockholm, Hauptsache Finnland.
Sehr schön.
Da habe ich gar nichts, aber ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich wieder auf Glucifer gebracht habt. Das wird die Stereoanlage im Haus die nächsten Tage wahrscheinlich belegen.
Ja, mach das und vor allem, wenn du wieder anfängst zu laufen, geht motiviert gut. Macht wirklich richtig gut.
kriegst du Rekordzeiten hin wahrscheinlich. Ja,
aber ich bin noch nicht wieder auf dem Niveau, dass ich das so wie du in meinem WhatsApp-Status posten möchte.
Das mache ich tatsächlich mehr für mich als Motivation, wenn ich mir dann denke, ja, du hast schon lange nichts mehr gepostet, bedeutet das im Umkehrschluss, du warst lange nicht laufen.
Okay, siehst du, und ich sehe das, immer, und du bist ja auch meistens sehr früh laufen gegangen, so morgens,
ich weißt du. Ich bin ein absoluter Early Bird, also wenn ich nicht irgendwie arbeiten muss und wir mit der Band nicht, fangen wir eh nie an vor mittags, ich bin trotzdem um 5:30, 6 Uhr wach und es gibt nichts Schöneres für mich als um 7:30, 8 irgendwie durch den Wald zu laufen. Das ist unfassbar.
Ja, siehst du, und ich sehe dann schon kurz nach 8, wenn du fertig bist, dein Post und denkst und hab gerade so mir noch einen zweiten Einback mit Marmelade beschmiert und mir meine zweite Tasse Milchkaffee gemacht und denk mir nur so.
Ich möchte liebe Grüße ausrichten an meine Mama, mit der ich, wie ihr gesehen habt, ich weiß, ihr habt es beide gesehen, am Wochenende im Stadion war. Und als wir das Auto geparkt haben und zum Stadion gelaufen sind, was zieht diese gottesgleiche Frau aus ihrer Handtasche raus? Ein Einback für mich. Mama liebt mich.
Mutti ist die Beste. Neulich habe ich auch mal wieder den Artverwandten des Einbacks ein Hörnchen gegessen. Das war auch mal wieder
lecker Hörnchen. Lecker Hörnchen.
Super gut. Da müsst ihr mir jetzt dann aber die genauen Unterschiede erklären. Das ist jetzt sehr.
Also ich habe da ja mal
Hessen Spezial.
Ich habe dir mal der Einback ist tatsächlich so ein Butterweg, sag ich mal, wie so ein Milchbrötchen in der Art und Weise. Und der wird halt in der Regel so als Reihen gemacht. Und das ist wirklich die Vorstufe vom Zwieback. Also schneidest du den Scheiben auf und backst ihn nochmal, hast du den Zwieback. Und das Hörnchen ist eigentlich ja der gleiche Teig wie vielleicht ein Rosinenbrötchen. Aber halt ohne Rosinen in Hörnchenform. Also so Croissantform.
Es ist sowas Croissant-ähnliches.
Ja, aber halt aus so einem Rosinenbrötchenteig, ne? Aber halt ohne Rosinen.
Okay.
Wir bringen dir jeweils ein Exemplar mit am 2. Februar. Oh,
das wäre mega. Da müssen wir aber wirklich vorher laufen gehen.
Hast du schon mal im Schlachthof gespielt, bestimmt, oder?
Wir waren 2018 mit The Dangerous Summer im Schlachthof, ich mich zu erinnern.
Cool.
Ist es an den Gleisen? Ist
ja,
am Bahnhof?
Direkt am Bahnhof,
kann ich mich schon erinnern.
Kann man auch gut an Gleisen lang laufen, erstmal ein ganzes Stück.
Nee, es ist eine total geile Location, weil da rundherum jetzt halt, dann gibt's dann irgendwie auch, da ist jetzt ein Skatepark mittlerweile und es gibt relativ viel Gastro und so, also wir haben echt ganz schön was aufgebaut in den letzten Jahren. Ist leider im Februar tendenziell so mit der kälteste Monat, also wir werden nicht viel im Skatepark rumhängen, aber
Wir hängen
dann mit dir rum und genießen ein Hörnchen und ein Einback und ein bisschen Backstage-Bier oder so. Ja.
Ich freue mich sehr,
hervorragend. Soll ich noch reteasern für den Cadet Carter-Song, Matthias?
Ja, gerne. Sag mal, was hast du beim Opel Lampyridae?
Ja, ich habe mal geschaut, hier die Lampyridae sind ja unter verschiedenen Namen bekannt, unter anderem natürlich Glühwürmchen oder Leuchtkäfer, aber ich habe noch was anderes gefunden und das jetzt hier in meinem Reteaser verbraten, ganz spontan, weil das mit One Hit Wonder konnte ich nicht mehr machen. Mein Ausruf zu diesem Cover ist, was ein Prachtkäfer.
Ah, stimmt, das sind die
Prachtkäfer. Ein Prachtkäfer, was für ein schöner Name.
Ja, aber, also richtig. Nick, du wohnst doch auch in der Region, wo man noch Glühwürmchen in freier Laufbahn sieht, ne?
Ich meine das von hier behaupten zu können, besonders wenn es so in die Berge reingeht, ja. Also hier, wir sind ja im Voralpenland und so noch so Richtung Alpen ist es schon was passiert, ja.
Also ich war es mit meiner Frau im Mai rum auf der Terrasse abends und da ging es richtig ab. Also bestimmt 20, 30 Glühwürmchen, die so um uns rumgeschwirrt sind. Das war sehr, sehr schön.
Das war für euch eine Spezialvorstellung vielleicht.
Ja. Im Rhein-Main-Gebiet, Daniel, gar nichts, ne?
Ich glaube, ich möchte, dass die Folge nicht mehr That Thing You Do, sondern Glühwürmchen in freier Laufbahn heißt. So schön. So was sagt man doch normalerweise über, was weiß ich, ein Lux oder sowas, oder? Ja. Glühwürmchen in freier Laufbahn.
Freier Wildbahn.
Find ich mega. Find ich richtig gut. Das ist der Untertitel.
Genau. Der Untertitel.
Ein echtes freies Glühwürmchen.
Ja, Ja, ist wie so diese, weißt du, anderswo irgendwo so in den Staaten so sagen, ah, da gibt's noch richtig wilde Pferde und so, aber eben im tiefsten Bayern, da kannst du doch die Glühwürmchen, finde ich gut.
In Brandenburg gibt's wieder Wölfe und in 2 Wochen gibt's auch wieder Thank You for the Music.
Dann leider nur mit 2 Glühwürmchen in freier Wildbahn hier, ne? Ja. Leider.
Wir haben jetzt überlegt, wir haben ja groß angekündigt, dass wir die freie Zugänglichkeit verlassen und uns dem schwedischen Plattform-Primus Spotify dahingeben werden. Das brauchen wir ein bisschen Vorbereitung und wir haben gesagt, ach, bis dahin machen wir einfach weiter. Also wer jetzt schon sich den Spotify-Account geklickt hat, kann das nutzen, um jetzt endlich Flagpole Sitter von Harvey Danger zu hören oder Fireflies von Cadet Carter oder einfach alles andere von Cadet Carter, um sich dann noch spontan ein Ticket zu kaufen für den 2.2. und beim Thank You for the Music Hörertreffen dabei zu sein. Bis dahin solltet ihr alle Social Media Kanäle von Cadet Carter und von uns abonnieren, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Wir könnten Daniel, ist mir so vorhin spontan eingefallen, weil gesagt, die besten Musikvideos oder schlechtesten Musikvideos, das müssten wir dann auf Twitch machen, ne?
Auf Twitch, ja.
Vielleicht liegt da ja auch unsere Zukunft.
Mag sein. Ich bin froh, dass ich noch weiß, was das überhaupt ist, Twitch, ne? Der Tag wird kommen, dann verstehen wir das nicht mehr. Dann nennt jemand so ganz selbstverständlich irgendeine Plattform und dann sagen wir, ja. Ganz genau.
Nick, ich hoffe, du hattest einen schönen Abend mit uns. Wir haben uns tierisch gefreut, dass du dabei warst. Und
Vielen Dank. Ich hatte einen sehr schönen Abend.
Das ist sehr schön. Wir hoffen auf gute Besserung für deine Ferse. Auf eine richtig coole Session in den Kitzbühler Alpen.
Jawohl.
Und wenn wir mal wieder First Views bekommen dürfen, First Impressions von irgendwelchen Songs, wir stehen gern wieder für Feedback zur Verfügung.
Sehr gerne, das hast du nicht umsonst gesagt.
Ja. Hört euch alle mal die Live-EP von Cadet Carter an, Live from the Void, mache ich ständig, A Bad Few Weeks, todesgeiler Song. Hat sowas von Seele, wenn ihr das nicht merkt, dass der junge Mann das ernst meint, was er da singt, dann habt ihr die Musik niemals geliebt.
Ihr habt es einfach nicht verstanden.
Ja.
Schön, ihr Lieben.
Nick, letzter Call to Action. Hast du noch was zu sagen oder sagen wir einfach Tschüss?
Wir sagen einfach Tschüss.
Okay, dann, liebe Leute, tschüss. Bis bald. Macht's gut. Ciao.